Happy Shooting, Folge 461. Oh, das war hell. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
EnjoyCamera.com und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich melde mich hier auf dem Gipfel der Jungfreunde Villa.
Wo sind Sie jetzt?
Ich bin im Erdgeschoss im Studio.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, auch diesmal ist unser Außenreporter Chris Marquardt unterwegs, Neuigkeiten für die Sendung zu finden. Noch bist du da.
Ja, kurz zwischen Klostergeister, was ja absolut Hammer war dieses Mal. Und Lofoten, was auch Hammer wird in drei Tagen. Was ist denn heute? Dienstag. Übermorgen geht's los.
Man könnte ja fast meinen, du wärst Thor, so viel Hammer, wie du da hast. Junge.
Ich weiß nicht.
Apropos Thor, die EM läuft auch. Wir konkurrieren, glaube ich, heute mit der Aufnahme mit der EM.
Das Schöne ist ja, die EM, die wollen alle live gucken. Uns gibt es auch noch in 14 Tagen.
Das ist der Vorteil, ja.
Podcast runterladen. Zeitsouveränes Hören nennt man das.
So schaut's aus.
So.
Ja.
Fotografie.
Fotografie. Heute wieder mit folgenden Themen.
Es gibt eine neue Aufgabe. Alle live Mitspielenden, speziell die in den diversen Chats, da kommen wir gleich noch dazu, mögen sich schon mal Gedanken machen.
Dann haben wir einen Fotofund der Woche.
Ja, und die Urheberrechte und Apple. Gestern war ja diese Schlüsselnote und das war interessant.
Dann haben wir The Roll und wir haben Sherlock.
Flickr hat den mobilen Upload deaktiviert.
Dann hat der Leon eine Frage zur Astrofotografie.
Es gibt ein Review zur Pentax K1.
Es gibt von Rainer einen Link zu einer Bauanleitung für LED-Panel.
Wir haben Liftoff.
Der Jürgen hat WM-Fototipps.
Ja, Affinity Photo hat auch was Neues und zwar von einer neuen Plattform.
Ja, sogar für eine andere neue Plattform.
Stimmt, Plattformen ohne Ende. Es gibt ein T-Shirt, aber ganz Besonderes.
Wir wollen mal kurz über die Klostergeister reden, das muss einfach sein.
Genau, und über den Slack reden wir auch.
Außerdem haben wir zwei ganz tolle Nachträge, einmal zur Leica und einmal zum Digitalisieren von mehreren Bildern auf einmal. Ist das nicht toll?
Wir fangen vorne an mit was zu hören. Ein Geräuschrätsel, das kommt heute von Carsten.
Ja, Mensch, das ist ja hier wieder bei den Profis. Und das klingt so. So klingt das. Du tippst übrigens ganz schön laut. Da musst du mal deine Räuspertaste drücken.
Nee, ich tippe, dass die Leute auch hören, dass ich was arbeite.
Also das Getippere gehörte nicht zum Geräuschrätsel.
Ja, was war das?
Was
war denn das?
Was war denn das? Ja, was war denn das? Ich weiß, was das war. Ich habe das schon mal ganz aus erster Hand gehört. Lösen wir nachher auf.
Gut, wir nehmen heute wieder zwei Sendungen am Stück auf und zwar heute am 14. Juni 2016 und wer da live mitmachen möchte, Fragen reinwerfen will, soll das doch bitte einfach tun und zwar einmal auf Twitter unter dem Hashtag HSFrage, auf, wo war das andere, Google+, da gibt's einen Thread dazu oder einen Post mit Kommentaren und auf Facebook Boris Nienke Foto und ich glaube, wir haben bald auch noch eine dritte Art und Weise, wie man hier Fragen reinwerfen kann.
Das gucken wir uns gleich mal ausführlich an, was es da so gibt, ne?
Genau, aber zuerst mal möchte ich auch noch kurz den Shownotern danken, die heute mal wieder zahlreich sind und zwar der Alexander, der Dieter, Der Peter und Neuzugang der Kai. Hallo Kai. Kai war mit auf den Klostergeistern oder bei den Klostergeistern und hat ja heute irgendwie Zeit und sagt, ich würde das auch mal probieren.
Ja, denn.
Und na, wir wissen, na, wenig Arbeit, viel Ehre. Also. Und er darf sich sogar noch selbst verlinken in den Shownotes.
Das ist ja schön.
Ist nicht schlecht, so ein Link. Von so einer von so einer riesengroß bekannten Website wie Happy Shooting.
Ja.
Das nennt man Google Juice.
Mhm.
Das. SEO.
Auf Twitter kam übrigens eine Frage, was ist denn eigentlich, wenn man unterwegs diesen Livestream verfolgen möchte?
Die kam heute.
Was kostet denn sowas?
Genau, also das ist tatsächlich interessant, weil es sind ja viele, die hier zuhören, die irgendwo am Rechner sitzen. Aber man kann uns ja auch mobil hören, also den Livestream. Podcast kann man eh mobil hören, aber den Livestream kann man auch mobil hören und der fällt gar nicht so sehr ins Gewicht, wie man denkt. Also was das Streamen von Audio angeht, das ist relativ schlank. Und zwar haben wir einen Stream von 46 Kilobit pro Sekunde und das macht auf die Stunde gerade mal 21,6 Megabyte. Wenn man heute mal diverse,
ne?
Wenn man sich heute mal diverse Webpages anguckt, die, was weiß ich, 2 Megabyte pro Seite haben, dann sind das genau 10-mal eine Webseite aufmachen und dafür kann man eine Stunde Happy Shooting hören. Also
intensiv surfen verbraucht mehr.
Genau, es fällt quasi nicht wirklich ins Gewicht, uns live zu hören.
Das ist doch cool.
Und wer da mehr wissen will, happyshooting.de/live.
Ja, cool. Ja, super. Haben wir das auch mal geklärt. Apropos auch mal geklärt, es gab ja wieder großartige Kommentare auf der happyshooting.de Seite. Ich habe da heute mal so ein bisschen aufgeholt. Und zwar hatten wir in der Folge 459 die Frage, wie man denn wohl mal mehrere Fotos auf einmal digitalisieren könnte. Da gab es eben das Thema mit der Digitalkamera, einfach ein Fotoalbum abzufotografieren, in dem die Bilder fest eingeklebt sind, wo man sie also nicht rausbekommt. Und ich mache mir dann halt eben die Mühe, um das Album oder die Kamera entsprechend auszurichten und jedes einzelne Bild abzulichten. Aber ich kann das schon verstehen, wenn man jetzt mehrere Alben hat oder sehr, sehr viele Seiten, dann ist das einfach extrem zeitaufwendig und nicht jedes Foto ist dann auch diese Mühe so unbedingt vielleicht wert. Was das wert ist, da haben wir, glaube ich, auch noch ein Thema. Da gibt's iOS-Apps. Das hatte der Fragesteller da auch gefunden, aber er suchte so etwas für einen Desktop. Und da haben wir 2 Kommentare gekriegt. Und zwar einmal von Bruno. Ihr suchtet nach einem Tool, um Bilder aus Alben zu fotografieren. Holt euch Unfade auf unfade.io. Ist nicht für Mac, PC, sondern für iPhone. Soll dafür die Bilder automatisch zurechtschneiden. Gibt's erst seit ein paar Tagen. Vielleicht hilft's. Ja, wie gesagt, das ist dann eben die Lösung fürs mobile Gerät. Aber eben nicht für die eigene Kamera. Aber da hat der Tobias einen Tipp. Und der Witz ist, wahrscheinlich haben das schon sehr viele von uns diese Funktion zu Hause und wissen es einfach gar nicht.
Hä?
Es gibt nämlich in Photoshop, und zwar auch in Photoshop Elements, eine Funktion zum automatischen Herausschneiden von Fotos. Und da verlinkt er eine Seite auf Squirrel.
Das finden die Amis ganz lustig, dass wir das nicht aussprechen können.
Ja, glaube ich. Also, ein Tipps-Eichhörnchen. Und ich fasse das hier mal zusammen, damit ihr es nicht alles lesen müsst. Also in Photoshop CS5 gibt es unter dem Dateimenü, hier ist es halt auf Englisch, auf File, dann Automatisieren und dann gibt es einen Crop and Straighten Fotos. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt. Aber das ist so ein Automatisierungsskript, was dahinter liegt ist. Das nimmt eben das eine Foto, sucht wahrscheinlich anhand von Kanten irgendwie die einzelnen Bilder heraus und legt dann lauter eigene Dokumente an mit gerade gerückten Bildern. Und Photoshop Elements kann das auch. Da ist es in dem Images-Menü, also vermutlich Bilder oder so. Und dort gibt es ein Device Scanned Photos.
Nicht schlecht.
Also gescannte Bilder oder sowas, keine Ahnung. Und das soll das auch machen. Und das finde ich mal ein ziemlich super Tipp. Also danke Tobias an dieser Stelle. Das wollte ich hier mal öffentlich raustragen.
David im Chat meint, dann sollen die Amis doch auch mal Eichhörnchen sagen.
Das finden wir bestimmt auch lustig.
Das können die auch nicht, das stimmt. Der Udo. Ja. Du bist echt in den Kommentarbodensatz zur 459 gestiegen und hast da zum Beispiel den Kommentar von Udo zur Leica MD rausgezogen.
Den ich auch sehr gut fand.
Er schreibt, ich kann das Prinzip von Lights gut nachvollziehen. Mit meiner Lumix G6 arbeite ich ähnlich. Das Klappdisplay ist immer zu und wird eigentlich nur zum Zurücksetzen der Kamera und zum Einloggen ins WLAN gebraucht. Weil mir das permanente Überwachen der Menüs zu blöd ist, verwende ich das Ding immer in der Default-Einstellung und schalte lediglich den zentralen Sensor für die Scharfstellung ein. Wenn man also keine Menüs verwendet, braucht man auch kein Display. Wie man auf dem Display mit den Fingern herumfährt, scharf stellt und auslöst, erschließt sich mir auch nach 2 Jahren Benutzung noch nicht. Ich habe auch nicht das Bedürfnis, während des Urlaubs dauernd meine Bilder ansehen zu müssen. Mir reicht es, wenn ich nach 14 Tagen sehe, was rausgekommen ist. Ich weiß ja, dass ich eh mit zu vielen Bildern nach Hause komme und im Notfall habe ich ja auch noch mein MacBook dabei. Die MD ist da wie meine M6, nur dass ich den Film nicht wechseln und entwickeln muss. Ich bin Chemiker, Labore erinnern mich an Arbeit und der Gedanke daran ist mir zuwider. Was, wenn das Ding dann aber nur DNG ausliefert und man permanent Probleme mit Adobe hat? Ich fordere deshalb eine Leica MDSW JPEG, das heißt ohne roten Punkt, ohne Bildschirm, ohne Farbsensor und ohne DNG. Der absolute Vorteil aller Leica M-Modelle ist, dass ich 60 bis 70 Jahre alte Objektive weiter benutzen kann. Ich liebe mein 50 mm Falt-Summicron oder das 90 mm Tele-Elmarit, so wie andere Leute ihren Porsche 356. Der absolute Nachteil aller Leica M-Modelle ist der Preis. Da macht es auch nichts mehr aus, wenn ich für ohne roten Punkt einen Aufschlag bezahlen muss. In meiner Jugend waren die 1 oder 2 Monatsgehälter für eine Leica gut angelegt, denn das Gerät hielt ein Leben lang. Heute geben die meisten Leica-Kunden sicher weniger als ein Monatsgehalt für eine M aus. Das Gehäuse hält zwar immer noch ein Leben lang, aber die Chips darin sind möglicherweise schon beim Kauf veraltet. Und dann sind da auch noch die Kosten für den Cayenne, die Rolex, das iPhone und die Apple Watch. Als Rentner muss ich da Prioritäten setzen. Ich bleibe also bei meiner Lumix G6, mache einen Reset, schalte auf den zentralen Messpunkt, klappe das Display zu und freue mich des Lebens. 3:1 Udo.
Yep.
Ja, können wir einfach mal so stehen lassen, oder? Möchtest du noch was dazu sagen?
Nö, fand ich sehr schön und ja, also er versteht also die Idee, aber wie man eben sieht, auch wenn man ein Display hat, kann man das auch machen und kannst es so nutzen, wie du eben magst, das fand ich schön. Und ja, alte Objektive nutzen, das macht tatsächlich sehr viel Spaß und das ist einer dieser Vorteile von den ganzen spiegellosen Kameras. Da gibt es im Zweifel auch für alles mögliche einen Adapter. Sehr schön. Ja, danke Udo für diesen tollen Kommentar. Fand ich schön. Ja,
wir diskutieren.
Apropos schön, was ist denn noch schön?
Naja, also was wir ja letzte Woche hatten, war Klostergeister, reden wir gleich drüber.
Das
aber
war auch schön, ja.
Was während Klostergeister so war die Leute waren an der Projektarbeit und wir haben ja schon mal diesen Slack hier gehintet so ein bisschen und dann kamst du irgendwie und sagtest, ja, jetzt ist Zeit, mach mal.
Ja.
Und dann machte ich mal und schwupps haben wir einen Slack und der ist nur für Happy Shooting, nur für die Community und da ist schon einiges los. Also wir haben das, ich hab dann mal die ganzen Klostergeister und Klostergeisterinnen eingeladen und ein großer Teil ist jetzt auch schon auf dem Slack und dann haben wir es noch 1-2 Mal, glaube ich, getwittert und das war's eigentlich schon und jetzt sind da mittlerweile schon mal eben schnell 44 Leute im Slack, die da sich tummeln und es wächst und wächst und wächst.
Ja, ich also, bin auch mal sehr gespannt.
Ja, ganz kurz, was ist der Slack? Also, der Slack ist, stellst dir vor wie ein Chat, aber in mehreren Kanälen. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Kanal Dienstag 17 Uhr. Also der wäre jetzt quasi so aktiv.
Der und wird gerade befeuert, ja.
Genau, da geht's schon so ein bisschen ab. Wir haben einen Shownoter-Kanal, der ist geschlossen, sodass also da nur die Shownoter unter sich sein können. Wir haben einen Kanal für Fotokritik. Das war auch immer so ein Ding. Wo kann ich denn in einem einigermaßen geschützten Bereich Fotos anschauen und kritisieren und meine Fotos auch kritisiert bekommen. Das machen wir da drin jetzt.
Da könnt ihr nur noch reinschreiben, bitte nicht zurückhalten, nicht freundlich sein, sondern genau, schonungslos, was denkt ihr?
Seid schonungslos. Allerdings eben in so einer geschützten Umgebung. Das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, weil das echt ganz oft kam. Und der Slack funktioniert so, dass man da einfach eine ganze Menge an ja, ich sag mal, Integrationen hat. Also wenn ich da jetzt einen Link reinwerfe, dann habe ich plötzlich so ein Bild drin, also einen Link auf Flickr zum Beispiel, quasi expandiert und dann sieht man das Ganze.
Ja, und wenn man ein Video verlinkt, dann kann man sich das Video gleich direkt im Slack angucken und so. Das ist schon ganz nett gemacht. Das ist halt so ein bisschen also wie IRC auf Droge so.
Ja, da will es gar nicht mal vergleichen. Also das ist nur sehr oberflächlich so ähnlich, weil weißt du, das hat dann zum Beispiel das Problem, wenn du nicht ständig in dem Kanal bist, dann verpasst du die Hälfte. Beim Slack ist das Zeug so, ja. Da, wenn du wieder kommst. Und zwar je nach Themen eben in verschiedenen Ecken. Wir haben eine Sofa-Ecke, das ist so zum Abhängen, um über alles Mögliche reden. Wir haben eine Technik-Ecke, wir haben eine Ecke für die Klostergeister.
Ist eigentlich mehr ein Messenger als ein Chat.
Ist so eine Mischung.
So ein Gruppen-Messenger.
Gibt's Clients für alles. Man kann aber auch Dokumente da reintun, also Posts machen, die dann auch da als Posts bleiben.
Ein postfähiger Gruppen-Messenger mit verschiedenen Räumen.
Naja, und es kostet halt nichts. Also es gibt eine Gratis-Version davon, die wir verwenden und die, was die Menge der Leute angeht, nicht begrenzt ist und das ist gut so. Und es geht halt darum, dass wir einen Ort bieten können jetzt, an dem wir uns über unterschiedliche Themen austauschen können. Und das ist halt bei, weißt du, das ist so bei Facebook, Twitter, Google Plus und so weiter, ist das so ein bisschen, ja, A, ist es immer öffentlich oder viel zumindest davon und B, zerflettert sich das so, ne? Das zerfasert sich so auf so vielen Plattformen. Und der Slack ist da, also ich hab The Tips from the Top Floor in Slack laufen, schon ein paar Monate und da ist eine Menge los und das tut der Community, glaube ich, ganz gut. Jetzt aber die Frage, wie kommt man da rein?
Jo.
Weil das Problem, es ist kein Problem, aber es ist halt so, das System ist halt so gebaut, dass es über Einladungen funktioniert. Hm. Einladungen heißt jetzt aber nicht, dass wir hier irgendwie, na, ich sag mal, elitär sein wollen, ne, so, ach, wir sind besser, nur die ganz Besonderen kommen rein. Nein. Ihr kommt natürlich alle rein, aber so ist das System ist halt nun mal so gebaut und das funktioniert jetzt so, dass wir ein paar Freiwillige haben. Und die Freiwilligen, die bekommen dann eine Mail und dann, also denen könnt ihr eine Mail schicken über eine bestimmte Adresse und dann schicken die euch eine Einladung. Also das ist quasi so halb automatisch.
Der Vielpixel, das sieht laut Avatar-Bildchen aus wie unser Jochen, schreibt hier gerade, ich bin drin, das war ja einfach. Also...
Der heißt Jochen, nicht, ja. Du kannst übrigens schwierig. Dann die Darstellung auch auf Usernamen einstellen.
Echt? Oder
auf kann ich das? Echtnamen. Und du kannst es auch von diesen mit Avatar-Bildchen kannst du auch auf kompakt stellen, dann sieht es so ein bisschen aus wie das IRC vorher. Ist ein bisschen handlicher.
Ich brauche keinen IRC-Look.
Also ihr kommt auf jeden Fall rein, und zwar, also die Adresse ist, Moment, ich muss die mal hier öffnen, tfttf.com/warum-slack. Das ist quasi eine, ja, so ein paar Worte dazu, warum wir das eigentlich machen, wie man reinkommt. Es gibt dann so ein paar Standardkanäle, jeder, der da reinkommt, bekommt erstmal so ein paar Standardkanäle, also die Sofa-Ecke und stellt euch vor und Newbie-Hilfe, wo man sich dann gegenseitig ein bisschen helfen kann. Und dann gibt es noch einen Kanal Sandkiste. Also wer einfach mal experimentieren möchte, was der Slack so kann, in Kanal Sandkiste könnt ihr euch austoben, ohne den anderen auf die Nerven zu fallen. Das funktioniert ganz gut. Ja, und dann ist es momentan auch noch relativ frei in der Konfiguration. Also ich habe momentan noch nicht wirklich eingeschränkt. Das heißt, ihr könnt eigene Kanäle anlegen, auch gerne private Kanäle hinter unserem Rücken. Tuschelt da ruhig über uns. Super so. Ihr könnt eigene so Emoticons mit rein tun und so weiter. Ich will das auch erstmal so offen lassen und schauen. Also wenn es nicht zu sehr ins Chaos abgleitet, dann finde ich das ganz okay. Und ansonsten, ja, guckt es euch doch einfach mal an.
Klar.
tfttf.com/warum-slack.
Sehr gut.
Und wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Guckt da mal rein. Und da das von Hand gemacht wird mit den Einladungen, also wenn ihr eine angefordert habt, die kommt dann eben nicht umgehend, sondern wenn jemand Zeit hat, das kann also schon mal irgendwie einen halben Tag oder einen Tag dauern. Aber ihr kommt rein, auf jeden Fall.
Ja, ist doch schön.
Ja, dann macht's mal. Also hiermit erweitern wir den Dank, der auch an die Shownoter geht, auch noch weiter an die Einladungshelfer.
Sehr gut.
Nicht wahr?
Dann sollten wir unbedingt mal über die Klostergeister reden, wo nämlich auch ein Shownoter anwesend war.
Genau, denn und das war der Sebastian, den habt ihr letzte Folge schon gehört.
Das war nämlich der Workshop, der ja eigentlich, ich sag mal, fast die ganze letzte Woche gelaufen ist. Von Montag bis Freitagabend.
Der längste Klostergeister-Workshop aller Zeiten.
Und dann noch Samstagmorgen ein gemeinsames Frühstück, da waren die meisten auch noch anwesend. Und dann konnte man das richtig schön entspannt ausklingen lassen, das war richtig schön.
So lange haben wir das noch nie geschafft.
Nee, das war richtig lang. Das war jetzt synchron mit den anderen Kursen, die zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben. Und weil wir ein anderes Zeitfenster hatten, waren da diesmal nicht die Maler parallel, sondern Kalligraphen. Und es war ein Sing- und Wanderkurs parallel. Und das Tolle war...
Wo ich zuerst dachte, was ist denn das? Aber das hat wunderbar zusammengepasst.
Ja, das war halt prima, weil sich alle... miteinander, übereinander unterhalten haben und was macht ihr denn da, was fotografiert ihr denn da und umgekehrt, was singt ihr denn da und wo geht ihr da so hin und wie macht ihr das und Kalligrafie war auch sehr, sehr spannend. Das heißt, es war relativ früh eigentlich so eine große, fand ich relativ harmonische Familie, auch wenn natürlich tagsüber jeder in seinem eigenen Kurs war, aber zu den geregelten Mahlzeiten, immer um 8, um 12 und um 18 Uhr, hat man sich eigentlich auch schon mal mit den anderen unterhalten. Und bei den Präsentationen, das fand ich ja ganz stark, das haben wir ja zeitlich so aufeinander alle abgestimmt, dass wirklich jeder überall hin konnte. Da fing das an, dass die Sänger das Ganze eröffnet hatten in dem Werkraum mit den Kalligraphen. Dann hat der Andreas Lux, der Leiter von dem Kalligrafiekurs war, ein bisschen was erklärt zu der Kalligrafie und die Teilnehmer hatten ihre Sachen da ausgestellt. Großartig übrigens, dass der Andreas da für alle Workshop-Leiter so eine Kalligrafie gemacht hat mit dem jeweils eigenen Namen.
Wahnsinn.
Also das rahme ich mir hier wirklich an die Wand. Das ist so großartig geworden.
Der Typ ist aber auch die absolute Koryphäe in dem Bereich.
Seit 82 macht er das, seit 1982.
Mhm.
Boah, das merkst du auch. Also das ist ohne Hilfslinie einfach so mit Augenmaß auf ein großes weißes Blatt Papier und er setzt das an und das läuft exakt gerade und füllt das Blatt aus. Also, wow, hammerhart. Also das hat mir sehr gut gefallen und dann sind wir rübergegangen zu uns ins Gewölbe. Da haben die Sänger dann wiederum unseren Teil eröffnet. Die hatten sich auch immer ein passendes Lied dazu ausgesucht. Und ja, dann konnten unsere Teilnehmer ihre Projektarbeiten vorstellen. Wer das schon mal mitgemacht hat bei den Klostergeistern oder zugehört hat, weiß ja, dass wir finden sich in Gruppen zusammen und suchen sich dann ein Thema, was sie über den Zeitraum dann beackern und dann am Freitag vorstellen. Und da sind wieder hammertolle Sachen rausgekommen.
Ich habe gerade mal ein paar Sachen verlinkt in den Shownotes. Und zwar ist das zum einen das Workshop-Video, was man einfach so...
Das hast du mal so ganz locker nebenher gemacht.
Während die Leute ihre Gruppenarbeiten gemacht haben, haben wir die Gruppen beobachtet. Also du hast ja da auch
einen Teil
beigetragen. Genau. Mhm. Dann haben wir ein paar von den Vorträgen, die rauskamen, sind auch auf YouTube gelandet und die haben wir auch schon verlinkt. War nicht lustig heute oder gestern gar noch auf Twitter von Marco ein Post, ein Screenshot von seiner Bestellliste, der hat nämlich dann gleich analoges Zeug bestellt.
Ja, der ist gleich angefixt. Wir haben ja am Montag komplett einen Analogtag gemacht und das hat offenbar dann doch einige angefixt. Ja.
War interessant, also das war echt ein Experiment und das ist halt für alle die Möglichkeit, ohne sich da jetzt mal groß in das Thema reinkaufen zu müssen, das einfach mal auszuprobieren und das mit Technik, die ja tatsächlich völlig veraltet ist. Also wir hatten ja Boxkameras, die zwischen was 1930 und 1950 irgendwie gebaut wurden.
Mhm.
Und dann hat der Jochen gleich unser Bastler/Maker, der auch mit dabei war, der letztes Jahr dieses Aquarium dabei hatte. Der hatte halt so eine selbstgebaute Drohne dabei, so ein Hexakopter, also mit 6 Rotoren. Und da hat er gleich mal so eine Boxkamera unten drunter gehängt. Das war, glaube ich, der erste Drohnenflug mit einer Boxkamera. Und die hat er dann auch noch ausgelöst während des Fluges mit einem selbstgebastelten servobasierten Auslöser. Ich bin immer noch völlig hin und weg davon.
Ja.
Der Flug war kurz und die Boxkamera war auch quasi so am Gewichtslimit für die Drohne.
Mhm. Gab auch ausreichend Warnung von ihm vorher.
Genau. aber es hat einfach wirklich wunderschön funktioniert. Ja, dann hat der Tim noch geblockt.
Der macht da auch quasi auch eine kleine Linksammlung von den ganzen Projekten, finde ich auch klasse.
Genau, und er hat selber auch noch ein Video mit Impressionen online gestellt. Und ich glaube, wir können uns einig sein mit allen, die dabei waren, dass dieser eine Tag diesem Workshop extrem gut getan hat. Also ja, das alles entzerrt hat, es war einfach eine noch rundere Sache. Ist ja eh schon rund, der Workshop, aber dabei eben noch runder.
Und das Lustige war, also zum einen hat er uns selbst ein bisschen durcheinander gebracht. Ein Workshop, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Teilnehmer es war, irgendeiner kam auf mich zu und sagte, aber weißt du, was ich vermisst habe? Ich sage, na was denn? Die Vorstellungsrunde.
Oh, die haben wir vergessen.
Und das ist normalerweise, das ist gesetzt bei uns. Also das machen wir, damit die Teilnehmer untereinander wissen, welche Hobbys da sind, dass sie sich gleich von Anfang an kennenlernen. Und das, ich habe überlegt, warum haben wir denn das nicht gemacht? Und das ist diesmal passiert, weil wir zeitgleich mit den anderen Kursen angefangen haben. Da gibt es in dem Haus eine große, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Vorstellungsrunde, wo alle Teilnehmer aller Kurse in einem großen Raum zusammensitzen. Und der Herr Eck erklärt ein bisschen den Ablauf, wie das im Haus funktioniert.
Das ist der Chef vom Haus.
Ganz genau. Und das fühlte sich für uns natürlich schon so an wie die Vorstellungsrunde, weil wir alle im großen Kreis saßen. Und ich glaube, da sind wir drüber hinweggekommen. Also versprochen, das gibt's auf alle Fälle das nächste Mal wieder. Ihr müsst alle nochmal wiederkommen.
Das war wirklich so eine relativ kleine Sache dabei. Also das hat dann zwar schon so das eine Mal anstatt Name dann eben zu einem Hey Du geführt, aber es hat denen, glaube ich, nicht viel geschadet.
Nein, die haben sich relativ schnell kennengelernt alle, das ging ganz gut ab. Also da war sehr viel Dynamik drin, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen doch. Und diesmal war natürlich schön, da bin ich sogar selbst mal zu was gekommen, außer Fotos zu machen. Ich habe gepotscht.
Und, du hast gepotscht.
Und der Wolfgang hatte Material dabei für Cyanotypie. Das war auch ein ganz, ganz tolles Projekt, was die vorgestellt haben. Das war quasi so ein Hybrid-Ding, weil digital wurden die Negative gedruckt, aber dann eben analog diese Cyanotypie gemacht.
Genau, ist ein Kontaktdruckverfahren. Das heißt, das Negativ wird auf eine lichtempfindliche Papierschicht gelegt und dann mit der Sonne belichtet. Und wenn das eben zu klein ist mit dem Film, dann kann man das auch auf eine große Folie auf dem Drucker auspacken. Also der Wolfgang hatte dann einen A3-Drucker.
A3+.
Nee, der konnte A2.
Der konnte A2?
Aber die Folien konnten nicht okay, A2. Das war das Problem. Und hat die quasi dann da gedruckt, die Negative gedruckt und dann damit wirklich große Cyanotypien gemacht und die hinterher dann gewässert und auf, also das ist
und ich durfte auch mal und ich das das würde ich unbedingt noch mal machen.
Jetzt bist du angefixt, ne?
Ach, das hat mir gut gefallen, also das ist sehr, sehr klasse. Also es war klasse und Jochen schreibt ja auch gerade, runde Sache trifft sehr gut. Außerdem hat Boris noch Rasen gemäht. Richtig, das seht ihr in einem der Videos. Ich glaube in dem von Tim mit den Impressionen.
Während ich verzweifelt versucht habe, den Leuten was über Marco zu erzählen,
das tut mir leid.
Boris auf den Aufsitzmäher
vom Hausmeister. Der kam in der Mittagsruhe, kam er mit dem Rasenmäher und wollte im Kräutergarten Rasen mähen.
Mittagsruhe gibt's nicht mehr.
Da,
schon gar nicht im Kloster.
Da waren auch ein paar andere, die im Garten saßen und sich ein bisschen erholten, waren da auch ein bisschen befremdet.
Und haben dich dann böse angehupt, weil du plötzlich einmal durch den Garten gefahren.
Den Hausmeister. Der Hausmeister war da, hat mich dann mal draufgelassen, dann bin ich in den Garten reingekachelt mit dem Ding. Und dann sah ich, oh, da sitzen ja noch andere. Dann habe ich schnell wieder umgedreht, habe ihn wieder abgestellt und dachte, der Hausmeister stellt ihn jetzt ab für eine Stunde, den Wagen. Aber nee, er hat dann gleich weitergemacht. Also das, ich fand das sehr lustig. Ich bin noch nie so ein Aufsitzrasenmäher gefahren. Geiles Teil.
Jetzt willst du so einen, um damit zur Arbeit fahren zu können.
Ne? Oh, das wär's, ey.
Ach ja, übrigens noch eins.
Ach so, ja.
Wir haben natürlich für nächstes Jahr schon einen Termin, weil es ist ja immer so kribbelig. Kriegen wir keinen. 2017 gibt es jetzt einen Termin, der ist auch schon wirklich fest eingeloggt und zwar vom 17. bis zum 22. Juli 2017, also 17.
Der bis 22. Intervall.
Juli. Genau, das ist in den Sommerferien, also für die meisten Bundesländer zumindest. Und haben wir jetzt mal uns den Spaß gemacht, eine Liste aufgemacht, weil es tatsächlich halt extrem viele Leute gibt, die sagen, oh, du musst da unbedingt hin und ne, kann man da nicht schon und so weiter.
Und wenn ihr es aufmacht, dann ist wieder alles gleich weg.
Wir haben jetzt mal eine Vorabliste eingerichtet. Die ist jetzt nicht so bindend. Also ihr könnt euch da ruhig eintragen, auch unverbindlich. Ihr müsst dann nicht kommen, aber es ist zumindest mal eine deutliche Interessensbekundung. Und die findet ihr a in den Shownotes und b auf tfttf.com/KG2017A für Klostergeister 2017 Anmeldung. Ja, packt euch da mal drauf. Das ist auch.
Was machst du mit der Liste?
Ja, die Liste hat zwei Hintergründe. Punkt eins ist, wenn wir ist immer kritisch, nochmal einen Termin zu bekommen. Also das ist echt immer so ein, oh nee, geht's noch und so weiter. Und das liegt so ein bisschen dran, dass die natürlich fürs Haus eine Vollbelegung wollen. Also deren Verdienst ist hauptsächlich eben Unterkunft und Essen. Wobei das wissen jetzt alle, das ist nicht wirklich teuer, aber wenn die keine Vollbelegung haben, dann ist es halt ein finanzielles Problem. Das heißt, wir müssen denen quasi auch so ein bisschen beweisen, dass wir das schaffen, diesen Kurs zu füllen, was eigentlich nie ein Problem ist, aber wenn man denen da mal so eine volle Voranmeldeliste zeigen kann, dann ist das einfach schon mal ein ziemlich guter Pluspunkt. Außerdem könnte uns das auch 2018 helfen, weil die haben Umbaumaßnahmen demnächst, und zwar im Nebengebäude werden irgendwelche Zimmer hinzugefügt und im Haus werden irgendwelche Zimmer umgebaut, und deshalb kommt 2018 wohl deren Zeitplan ziemlich durcheinander, und da wurde mir schon hinter vorgehaltener Hand gesagt, dass es nicht garantiert ist, dass wir 2018 einen Termin bekommen. Also dass es sogar eher unwahrscheinlich ist. Und wenn wir denen jetzt sagen können, aber kriegen wir doch locker voll, dann könnte das einfach möglicherweise helfen, dass der Termin auch stattfindet. Ansonsten, ja, es gibt gerade so eine 50-50 Chance gefühlt, dass 2018 eine Lücke ist im Klostergeister-Kontinuum. Das heißt das nicht, dass wir in Zukunft nicht wieder dahin können, aber ja.
Erstmal ein bisschen Daumen drücken.
Also erstmal Daumen drücken und zittern, und die Liste hilft natürlich. Aber
2017 ist gesetzt, da.
Das Gesetz, da 100%, das ist absolut 100% gesetzt, und die offizielle Anmeldung wird es auch wieder erst ein bisschen später geben. Wie gesagt, das ist noch nicht offiziell, weil die können selbst im Kloster, im Haus, ihre Prozesse, die sind halt nicht irgendwie auf ein Jahr vorher schon ausgelegt, sondern die gehen dann immer im späten Herbst los und die buchen dann fürs Jahr. Also tfttf.com/KG2017A oder in den Shownotes einfach drauf tappen. Und dann tragt euch da mal ein, wenn ihr, sagen wir mal, ernsthaftes Interesse habt.
Genau, kein Spaßeintrag machen, sondern nur, wenn ihr...
Genau, also nur dieses, ich block mal den Termin, aber ich weiß ziemlich sicher, dass mein Chef mir da nicht freigibt, dann braucht ihr euch auch nicht eintragen. Aber wenn ihr ernsthaft tatsächlich das mal machen wollt, dann lasst uns auf diese Weise wissen, dass... hat einfach so diverse positive Nebeneffekte.
Sehr schön.
Tja, und dann war da noch Andreas.
Dann war da noch Andreas Lux. Ich habe ihn schon erwähnt, Leiter vom Kalligrafiekurs.
Der eigentlich mehr zu uns gehört hat, allein vom Namen her, weil Lux ist lateinisch für Licht.
Richtig. Und der hat tolle Kalligrafien gemacht. Und eine Sache, da war ich echt überrascht, das ist wohl auch, bei denen gehört das so zum Standardrepertoire, wenn die ihre Kurse machen, dass er rausgeht vor die Küche, da ist so ein asphaltierter Weg, und dann malt er mit einem ganz stinknormalen Pinsel an einem langen Stiel, also wie so ein...
Ach, so ein breiter Pinsel.
Wie so ein Maler Kleisterpinsel oder sowas.
Ja, ich glaube, das ist schon ein besonderer Pinsel gewesen. Da musst du vorsichtig, dass du ihm da nicht Unrecht tust.
Ich glaube, der Andreas, wenn er das hört, wird mir beipflichten, dass er das mit so ziemlich jedem Werkzeug hinkriegt. Also
das
er hat ja auch die Kalligrafie mit einer umgebogenen Cola-Dose gemacht.
Das stimmt auch.
Also der kann es halt einfach. Also ich sag mal salopp gesagt, an einem schmalen Besen hat er halt eine Kalligrafie auf diese Straße gezaubert, die einem wirklich den Mund offen stehen lässt, also mit welcher Präzision das passiert. Und zwar hat er da unseren Workshop-Namen, nämlich Klostergeister, hingeschrieben. Und da war ich etwas überrascht, weil das wusste ich nicht. Es fing halt mit einem K an, und dann dachte ich, jetzt schreibt er da Kloster in Zickhofen oder irgendwas hin.
Und dann kam da Kloster und dann G.
Genau, und dann kam da Geister raus. Und dann hat er als I-Punkt noch so einen kleinen Geist drauf gemalt. Das fand ich schon echt süß. Gibt es auch eine tolle Aufnahme in unserem Video ganz am Ende. Da könnt ihr das sehen. Ja, und bei der Abschlussvorstellung am Freitag, da kam ich dann rein und dann stand da nochmal dieser Schriftzug auf einer schwarzen Pappe oder einem schwarzen dicken Karton an der Wand gelehnt, auch Klostergeister, dann weiß auf schwarz. Und da sind so drei süße Geisterchen, die winken auf dem I, voll süß. Und da kam gleich, ich glaube, Christian an, sagte, Mensch, das wäre doch was für ein T-Shirt, das würde ich sofort kaufen. So. Und dann kam noch jemand, ich weiß nicht, wer es war. Ja, das wäre eigentlich eine gute Idee. Und dann sage ich, Mensch, ich muss ihn mal fragen. Und dann habe ich Andreas gefragt, ob das wohl möglich ist, dass wir das kriegen können, ob ich das irgendwie verarbeiten darf zu einem T-Shirt für unsere Teilnehmer. Und dann sagte er, ach du, das wollte ich euch sowieso schenken, weil er hat da noch einen Klostergeister-Schriftzug mit zwei verschiedenen Schriftarten, so ein altdeutsches oder was es ist, und kenne mich da nicht so aus. Und das hat er uns mitgegeben und hat gesagt, macht. Ich denke, wow. Ja, und da habe ich mich jetzt zu Hause hingesetzt, habe die Schrift mal freigestellt und ja, könnt ihr jetzt ordern. Ich habe da mal einen Link gemacht. Wir haben ja diesen jetzt seit einiger Weile schon den neuen Shop bei Spreadshirt, knollepolle.spreadshirt.de, und da könnt ihr euch halt beliebige Produkte auswählen und dann, wenn das Produkt eben diese Drucktechnik von Pixelgrafik unterstützt, könnt ihr euch da beliebige Designs von uns draufschmeißen. Ja, und unter anderem jetzt auch den Klostergeister-Schriftzug. Ist also auch durchaus interessant für alle, die schon mal dabei waren und so, ja, sich auch erkenntlich zeigen möchten und sich zu erkennen geben möchten.
Tja.
Jupp. Und der John Fehrer, der war ja diesmal bei, nicht bei uns, sondern der war beim Kalligrafiekurs. War auch lustig. Hat uns auch einen kleinen Happy-Shooting-Schriftzug gemalt. Mhm. Der war dann gleich ganz besorgt, als er das T-Shirt gesehen hat. Habt ihr denn da auch den Andreas gefragt und dass ihr das hier exklusiv und kommerziell, und hast du nicht gesehen? Ich sage, ja, haben wir gefragt. Hat uns der Andreas auch noch ein paar E-Mail bestätigt, also ihr braucht kein schlechtes Gewissen zu haben. Das Blöde daran ist, dass man bei diesem Spreadshirt-Shop, ich habe zumindest nichts gefunden, wenn ihr was wisst, sagt es mir, dass man da bei den Designs nirgendwo hinterlegen kann, wer es denn tatsächlich entworfen hat oder einen Dank verlinken kann oder irgendwas. Man wählt halt in diesem Designer dieses Design aus und da steht nichts weiter dabei. Da steht halt, dass ich es angeblich gemacht hätte, klar, weil ich es hochgeladen habe und ich muss bestätigen, dass ich es verwenden darf. Habe da keine Möglichkeit gefunden. Deswegen werden wir das in diesen Shownotes verlinken. Andreas, vielen, vielen Dank für dieses, für diese großzügige Geste. Wir finden das richtig, richtig toll.
So, und jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, dass diesen Namensschriftzug, den er da ja auch von mir angefertigt hat, noch irgendwie lichtecht zu kriegen, weil die Farben, die der hat, sind nicht ganz lichtecht. Wenn die irgendwie so einfach so aufhängt, dann faden die irgendwann weg. Da muss man mal schauen, ob man so UV-Schutzspray oder sowas finden kann.
Gibt's nicht die Bilderrahmen, die Gläser, sind die nicht UV-geschützt?
Ich will das nicht in der Glas haben. Da ist doch die ganze Haptik futsch. Da ist doch die ganze, das ist doch so ein Büttenpapier, Wasserfarbpapier.
Aquarellpapier. Mhm.
Ja, und da ist irgendwie, will ich da schon einen Rahmen drum machen, aber das nicht so.
Frag doch mal den Andreas, ob der da was weiß.
Ja, oder hier unsere Community. Wir haben es schon besprochen. Vielleicht weiß ja jemand, wie man so ein Papier so einigermaßen sichern kann vor UV. Also gibt's wohl Schutzsprays, die das ein bisschen schützen. Aber der soll natürlich jetzt auch nicht irgendwie eine dicke Lackschicht drauf machen. Das soll
kein Glossy werden.
Ja. Dann brauche ich es auch nicht. Also ist gerade, wahrscheinlich hänge ich es irgendwo ins Dunkel und dann sieht man es halt nicht.
Ah. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich so einen Kastenrahmen nehme, also wo das Ding noch so ein bisschen dreidimensional,
Schattenfuge.
Also genau, sowas.
So ein Projektrahmen.
So ein Projektrahmen, ja. Genau. Das ist dann auch okay, finde ich.
Also, Klostergeister 2016 abgeschlossen. Yep. Wahnsinn. Die Gruppe ist jetzt auf dem Slack irgendwie die ganze Zeit am sich noch unterhalten und weiter existieren. Das ist also, glaube ich, ein ganz gutes Forum, um sich da so ein bisschen, ja, um so in Kontakt zu bleiben. Funktioniert sehr gut.
Und jetzt?
Und jetzt?
Zum nächsten Thema. Affinity Foto von der Firma Serif, haben wir schon drüber gesprochen. Das ist also auch eine Fotobearbeitung, die ich zunehmend häufiger benutze. Also nur noch in Ausnahmefällen gehe ich zu Photoshop, wenn es irgendwas in Affinity Foto noch nicht gibt. Und ja, da bin ich ja auch ein bisschen überrascht gewesen. Da habe ich einen Link gefunden. Ich glaube, das war bei Facebook. Es wird jetzt Affinity Foto für iOS kommen, sprich fürs Tablet, fürs iPad.
Juhu.
Affinity Foto fürs iPad, und zwar das Preview-Video verlinken wir mal, und da sagen sie, dass es den gleichen Funktionsumfang haben wird wie die Desktop-Version. das gleiche Dateiformat benutzen wird. Das heißt, man kann die Dateien einfach schön austauschen, inklusive aller Layer und Einstellungsebenen und so weiter. Es soll ein sehr, sehr schnell sein. Das sieht man auch im Video. Das wird nicht gefaked sein, sondern die sind ja auch am Desktop erstaunlich schnell. Und eben für iPad mit Stiftunterstützung kommen, mit diesem, wie heißt er? Pencil? iPencil? Was auch immer. Apple Pencil,
glaube ich. Pencil.
Genau, den wollen sie auch unterstützen. Oh, ja, das finde ich richtig gut, muss ich sagen.
Tja, alles im Moment, alles, was Adobe etwas Konkurrenz macht, finde ich gut. Das ist ganz einfach. Das hat nichts mit Adobe-Hass zu tun, dass das auch klar ist, sondern das hat damit zu tun, dass diese Firma Konkurrenz braucht, um besser zu werden.
Definitiv.
Weil wenn die keine Konkurrenz haben, und das haben sie im Moment an manchen Bereichen nicht, haben die auch überhaupt keinen Anreiz, irgendwelches Geld in die Qualität ihrer Produkte zu investieren. Mhm. Und das merkt man. An allen Ecken und Enden. Deshalb braucht Adobe Konkurrenz, und zwar da, wo die Leute eben bisher immer davon ausgehen, dass ja eh keine Konkurrenz gibt. Und das ist eben die Fotobearbeitung und so weiter.
Sollen wir das andere Affinity-Thema noch mit vorziehen?
Machen wir.
Das passt so schön dazu.
Genau, passt dazu. Und zwar den Affinity Designer und Foto, also die zwei Produkte, mit denen sie quasi gestartet haben, gibt's jetzt auch, noch nicht ganz, aber für Windows, nicht wahr?
Richtig, und zwar gibt's hier ein Zitat, was die Designer-Beta betrifft. Zitat aus deren Newsletter. Wir wollen Ihnen nur ein kurzes Update zur Umsetzung von Affinity für Windows geben. Es hat etwas länger gedauert als ursprünglich geplant, aber die erste kostenlose Beta von Affinity Designer für Windows ist so gut wie fertig. Wir sind zuversichtlich, dass wir sie noch vor Ende des Monats, also Juni, zum Download freigeben können. Auch bei Affinity Photo für Windows machen wir große Fortschritte. Die entsprechende Beta wird ungefähr 3 Monate nach Affinity Designer verfügbar sein.
Juhu, noch eine Plattform.
Ja, gut so. Und sie schreiben auch weiter, dass natürlich Feature-Gleichheit auf den Plattformen herrschen soll. Und dass die Verzögerung jetzt eigentlich auch positiv zu bewerten ist, weil dann eben mehrere Feature drinne sind, die jetzt vielleicht schon auf einer anderen Plattform gemacht wurden. Und dass auch die Mac-User davon profitieren, weil Dinge, die sie jetzt für Windows dann noch fertig gemacht haben, auch in die Mac-Version Einzug halten. Da gab es nämlich jetzt auch gerade vor 1-2 Tagen ein größeres Update. Also die sind richtig eifrig am Basteln da dran.
Ich würde ja gerne mal bei denen so ein bisschen Mäuschen spielen.
Ich würde gerne mal ein Interview mit ihm machen. Ja, ich würde da gerne mal hinfahren. Ich muss mal versuchen, Kontakt aufzunehmen. Mhm. Mal schauen.
Gut, jetzt schauen wir auch mal, und zwar auf unsere Freunde.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, es gibt einen neuen Newsletter von Enjoy Your Camera, und die haben wieder ein paar hübsche Dinge rausgehauen. Ja, und zwar, Moment, ich muss den hier gerade mal aufmachen. Das ist der Newsletter Nummer 95 und jetzt
96.
96, genau, 96. Und zwar sind, also ich sag mal, ich pick mal zwei Sachen raus, die mich so ein bisschen interessieren und wo ich auch mal meine Finger dran kriegen möchte. Und zwar ist das einmal, sind das die Gimbals von Feiyu. Das ist so eine, glaube ich, chinesische Firma, die macht Handheld Gimbals. Also ein Gimbal ist ein Teil, wo man quasi die Kamera von der Bewegung der Hand getrennt ist. Das kennt man zum Beispiel von den Drohnen. Da hängen die Kameras meistens an so einem kleinen Gimbal drunter, damit sich die Bewegung der Drohne nicht auf die Kamera überträgt. Und das Gleiche kann man aber auch Handheld machen. Also stell dir einfach einen Stock vor. Also das ist wie so ein kurzer Selfie-Stick halt, aber der hat eine Elektronik, der hat eine Batterie drin und hat so oben so ein Gestell dran mit so ein paar Motoren. Und da tust du jetzt eine Kamera rein. Und jetzt kannst du deine Hand rechts, links, vorne, hinten und drehen, bewegen. Und die Kamera bleibt immer so im Raum stehen, wie sie steht.
Yep.
Und das ist
erstmal cool. Glaube ich, so kleine Joysticks oder Bewegungsrädchen, wenn du dann Schwenk machen willst und solche Dinge.
Genau, sogar Fernsteuerung gibt's dafür.
Da sind halt schnelle Servomotoren irgendwie dran, die das Ganze irgendwie ausgleichen oder wie auch immer das funktioniert.
So ungefähr, ja.
Ja, und das hatten wir schon mal vorgestellt, als sowas mal rauskam vor ein paar Jahren. Da kostete das irgendwie, weiß ich nicht, knapp fünfstellig. Dann gab es irgendein System, das kostete dann nur 5.000 Euro oder 6.000 Euro, so für handelsübliche Kameras. Und hier ist es ganz interessant, weil für eine GoPro liegt das hier bei 350 Euro und für eine Systemkamera irgendwie bei 770 Euro. Das finde ich extrem bezahlbar für so ein extrem einfach zu stabilisierendes System. Ohne genau, dass du irgendwie mit Gewichten immer rumbalancieren musst, je nach Objektiv und so.
Also die sind halt dann auch noch teilweise selbst ausrichtend. Das heißt, du brauchst eben nicht vorher eine halbe Stunde, bis das Ding irgendwie ausbalanciert ist, sondern du knippst das an und es tut im Wesentlichen.
Irgendwie so grob einstellen und den Rest macht das System. Also so habe ich es jedenfalls verstanden.
Und die kleine Version für GoPro, die größere für Systemkameras und
ich will die ausprobieren.
Ja, ich auch. Ich auch unbedingt. Ja, das ist das eine. Das andere im Newsletter, was mir auch noch kurz, aber das ist eher so meine Ecke, was mir aufgefallen ist, ist die Aputure Box. Das Aputure ist also ein Hersteller von LED-Flächen zum Beispiel. Und die haben eben auch eine, ich habe immer das Problem mit den LED-Flächen, dass sie zwar so eine Fläche sind, aber doch die Einzel-LEDs sehr gerichtet sind. Und damit hast du auch ein sehr gerichtetes Licht meistens mit denen. Mhm. Und das bisher musste ich mir da immer irgendwie aus Diffusorstoff da so eine Softbox drumherum bauen. Jetzt gibt's von Aputure endlich eine Box, eine Softbox für diese LED-Flächen.
Mhm, okay.
Und die muss ich mir unbedingt mal anschauen.
Das muss man sich mal angucken, wie das mit dem Lichtverlust dann ausschaut. Da bin ich mal neugierig. Ah, wenn du die hast, dann schließ die mal an. Dann machen wir mal eine Videokonferenz oder so.
Genau,
das will ich sehen.
Und noch ein Tipp.
Darf ich noch erwähnen, dass es bei Enjoyer Camera auch ganz viele ThinkTank-Produkte gibt und die haben hier im Newsletter die Retrospektiv-Serie, das sind die Taschen von denen. Und wir hatten auf dem Workshop jetzt in Inzighofen auch Teilnehmer dabei mit der Tasche und die hat schon einen Stil. Sieht schon hübsch aus.
Also, wenn ihr was bestellt, sei das jetzt die Feiyu Gimbals oder die Aputure Box oder sonst was, auch von ThinkTank Foto, dann tut das am besten mit dem Gutscheincode HAPPYSHOOTING2016. Dann bekommt ihr 5% auf jede Bestellung. Und im Moment, das haben wir heute gemeldet bekommen, ist auf der Website, irgendwie haben sie ihr CSS geändert und das Gutscheincode-Feld kann man zwar anklicken, aber man muss ganz unten klicken, damit es aktiv wird. Also, wer da bestellt, klickt es an der richtigen Stelle an. Ich glaube aber, die arbeiten da schon dran. Ja, und wir bedanken uns bei Enjoy Camera für die nette Unterstützung.
Jo,
ist WM.
Es ist EM.
Es ist WM. Nee,
es ist,
EM.
Es ist irgendeine EM. M. Europameisterschaft
der, ist es, wenn ich dir da helfen stimmt. darf. Stimmt. Ja, Fußball, ne? Ich und Fußball. Der Jürgen hat auf Google Plus ein super geiles Ding gepostet und zwar, ich weiß nicht, von wann das ist, aber das muss aus den 80ern sein. Und zwar sind das 11 Tipps für WM-Schnappschüsse unter dem Überbegriff Fotos direkt vom Bildschirm.
Ah, das ist praktisch.
Also wie fotografiert man Dinge direkt vom Bildschirm ab? Ich muss das mal kurz vorlesen. Also es ist einfach nur herrlich. Erstens, kein Blitzlicht verwenden.
Das ist hilfreich, ja.
Mhm. Wobei das damals, die Jüngeren unter euch werden das nicht mehr wissen, aber bei Röhrenbildschirmen war das schon, die waren ja gewölbt, ne? Da hast du also, heute bei den Flachen ist das ja noch ein bisschen einfacher.
Heute kein Problem, ja.
Zweitens, verwenden Sie hochempfindliche 400 ASA/27 DIN-Farbfilme.
Verstehe, so alt ist der Tipp, alles klar.
400 ASA, das ist das Äquivalent zur ISO. Mhm. Drittens, stellen Sie die Kamera möglichst auf ein Stativ und benutzen Sie einen Drahtauslöser, dann sind Sie schussbereit für jede Spielszene.
Super.
Viertens, bringen Sie die Kamera genau in die Höhe des Bildschirms. Fünftens, das Wichtigste. Ist
wahrscheinlich die Bildschirmmitte, ne?
Wahrscheinlich. Fünftens, das Wichtigste. Das ist sogar in einer separaten, anderen Schrift. Das Wichtigste, der Bildschirm muss den Sucher unbedingt voll ausfüllen.
Ja, damit es nicht auffliegt, ne?
Wahrscheinlich. Sechstens, stellen Sie die Entfernung ein.
Zum Bildschirm oder?
Ich habe keine Ahnung.
Wahrscheinlich. Wenn Sie in Frankreich spielen, das ist dann eher unendlich, ne?
Siebtens, für den 400 ASA Farbfilm ist die Blende 8 bei einer 25. Sekunde die ideale Belichtungseinstellung.
Bei welcher Helligkeit vom Fernseher?
auf keinen Fall eine kürzere als eine 30. Sekunde wählen. Na gut, also das ist schon klar,
weil
Scanlines, sonst hast du nämlich auf dem Bildschirm, der ja nur mit 50 Hertz sich bewegt, irgendwann dann nur noch Striche. Du,
ja, das ist allerdings bei den digitalen Bildschirmen heute ja auch kein Problem. Mhm.
Achtens, wenn möglich, sollte der Raum abgedunkelt werden.
Mhm.
Neuntens, bitte achten Sie darauf, dass sich nichts im Bildschirm spiegelt.
Deswegen auch abdunkeln.
Mhm. Mhm. Zehntens, speziell für Spiegelreflexfotografen, setzen Sie ein Tele- oder Zoom-Objektiv ein.
Warum?
Steht dir nicht dran.
Okay.
Und Nummer 11. Lassen Sie Super 10 Bilder anfertigen, der besseren Wirkung wegen.
Was ist ein Super 10 Bild?
Ich weiß es nicht. Super 10. Ich google das gerade mal. Super 10.
Lerne ich jetzt noch was.
Ist, hier gibt's eine Super 10 Hair Company, Super 10 Rugby, Super 10 Fotos, vielleicht hätte ich das Wort Foto dazu tun sollen. So, ist irgendein Format mal gewesen, wahrscheinlich.
Verrückt.
Also, David sagt im Chat, 10
muss besser als Super 8 sein.
Muss besser als Super 8 sein, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Also, total wichtige Tipps, wie man Fußball vom Bildschirm.
Ja, also, spart euch die teure Reise und die teure Ausrüstung. Setzt euch einfach vor euren HD-Bildschirm und fotografiert das ab. Da habt ihr super Aufnahmen.
Genau, also Jürgen, danke, dass du das gepostet hast. Ich schmeiß mich komplett weg.
Sehr gut. Ein Wegschmeißer der ganz anderen Art habe ich von David bekommen. Der schreibt, hallo Boris, hallo Chris, zu Beginn erstmal vielen Dank für eure regelmäßige Beschallung, die ihr mir seit Jahren... die mir seit Jahren die Hausarbeit angenehmer macht. Ich bin über ein Video gestoßen, welches die besten Ausschnitte der 125 Analyse- und Dokumentarkameras zeigt, die bei jedem Space Shuttle Start liefen. Und
das sind die so quasi da wo's Feuer rauskommt, mhm. Da sind die Kameras.
Und wollte es euch und den Hörern unbedingt zukommen lassen. Gewählt wurden hauptsächlich Clips des STS 124 Starts, welches an einem wunderschönen Frühlingsnachmittag abhob. Kommentiert wird das Video auf Englisch von zwei Technikern aus dem Space Shuttle Programm. Die eingesetzten Kameras und Aufnahmetechniken sind fast genauso beeindruckend wie die fantastischen Bilder, die entstanden sind. So wurden zum Beispiel 16mm und 35mm Kameras mit automatischer Blende für die Slow-Motion-Aufnahmen sowie um 45 Grad gekippte HD-Kameras, die das Seitenverhältnis optimal ausnutzen, verwendet. Das Video
also Hochkant-Video quasi. Vertical
so
Video
schräg,
haben die gemacht.
Diagonal, ja. Diagonal. Das Video ist 45 Minuten lang. Macht weiter so. 3, 2, 1, Happy Liftoff, der David. Also das ist Zen, wenn man sich das anguckt, weil da sind wirklich so Zeitlupen, da sieht man irgendwie Funken sprühen, minutenlang und nichts passiert und dann sieht man so in Slow-Mo, wie dann langsam irgendwie unten so eine Rauchwolke rausschießt und dann blitzartig ist das auch schon entzündet und ja, irgendwann dann wieder eine Minute oder zwei später geht das so ganz langsam, hebt es dann im Slow-Motion ab und daneben ist immer so ein Zeitticker, der zeigt dann an, wie viel Zeit vergangen ist. Also ziemlich stark. Das hat irgendwie Potenzial so bei der, wie heißt das hier, was auf Bayern abends läuft,
Space Night.
Space Night, genau.
Gibt's die noch, da, die Space Night?
Ja, die gibt's wieder.
Ehrlich?
Seit sie Open Source Musik verwenden.
Ach so.
Also CC-Musik.
Ist er immer noch eine meiner Lieblings-Chill-Out-CDs oder Doppel-CDs, die ich mir mal gekauft habe. Ist die Space Night Volume 2.
Mhm.
Das ist eine dermaßen geil zusammengestellte Chill-Out-Musik, elektronische Musik. Also wem sowas gefällt, versucht das mal, kann man nicht mehr kaufen, aber versucht das mal irgendwo noch euch zu organisieren. Space Night Volume 2 ist so, ich passe immer noch für mich so Go-To. Mhm. Absolut Go-To.
Mhm. Ja, und das hier hat halt Charakter, da gezeigt zu werden. Das ist sehr schön gemacht.
Tja.
Also, danke, David.
Erinnerst du dich an das flexible LED-Panel, was wir hier mal bei unserem Sponsor vorgestellt haben?
Mm.
Dieses Westcott Flex-Dingens irgendwas?
Yep, natürlich.
Der Rainer hat uns hier was zukommen lassen. schreibt, hallo, wäre das nicht was für die selbst in der Fotografie? Ach nee, da fehlt mir ein Anführungszeichen. Ja, wäre das nicht was für die selbst ist der Fotograf / die Fotografin Sektion von Happy Shooting? 321 Happy Hacking, Rainer. Ja, da hat nämlich einer eine Lichtmatte selbst gebaut, eine flexible LED-Matte, sich selbst gebaut mit verschiedenen LED-Strips und die Bastelanleitung gibt es in einem 18-minütigen YouTube-Video. Also alle von euch, die in irgendeiner Form Zeit, Muße und Lust auf so eine Bastelarbeit haben, man kann das relativ einfach selber machen.
Wenn jemand da draußen Lust hat, mir so etwas zu basteln, dann möge er mal Kontakt mit mir aufnehmen, was das kosten soll.
Das kannst du selber machen. Die Anleitung ist ganz klar und einfach.
Ich bin kein Elektroniker.
Das braucht man nicht sein.
Das
kannst du genauso nachmachen. 1:1. Funktioniert.
Ja, ich suche ja kein neues Hobby. Ich suche ein flexibles LED-Panel.
Ich kann dir sagen, wo du eins kaufen kannst.
Ja, weiß ich. Aber dann ist es ja kein selbstgebasteltes.
Wieso? Das wäre doch auch nicht selbstgebastelt, wenn du es dir basteln lässt.
Du verstehst das alles gar nicht. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen. Der Daniel hat nämlich schon eine Pentax K1 ausprobieren können. Wenn auch nur im Geschäft.
Oh, das heißt, das ist jetzt ein kleiner Review, der direkt von der Happy Shooting Community kommt.
Naja, klein ist gut. Lass uns das mal abwechselnd vorlesen. Normalerweise nehmen wir so lange E-Mails hier gar nicht rein, beziehungsweise fragen dann mal nach dem Audiokommentar, dass ihr das einfach mal selber sprecht.
Ja, so lange ist es jetzt auch
aus erster Hand. Aber ich fand das halt interessant, weil die K1, ich warte selbst noch drauf, dass ich die mal in die Finger kriege. Und giere da quasi nach jedem Review, was ich so finden kann. Ja, und der Daniel hat das einfach mal gemacht. Er schreibt, hallo ihr beiden, ich war heute im Saturn, wo die gerade niegelnagelneu eine K1 erhalten haben. Der Mitarbeiter hat sie mir auch in die Hand gegeben, habe mein DA 50mm 1.8 dabei gehabt. Die Kamera meinte natürlich sofort, das ist ein DA, also APS-C, Crop eingeschaltet. Dafür wird wohl wie üblich ein Rahmen im Sucher eingeblendet. Aber was ist denn das? Man sieht ja, was außerhalb des eigentlichen Bildkreises so abgeht. Ein Feature, das ich bei der Sigma SD10 schon toll fand. Eindeutig ist die Linse für Vollformat gedacht, egal was draufsteht, also auf Vollformat umgestellt und funktioniert prima. Also das finde ich ja schon mal ein geniales Feature. Wenn man die Kamera auf APS-C-Crop umschalten kann für entsprechende Objektive, wenn das Objektiv aber doch mehr Bildkreis hat, dass man dann noch außerhalb des Bildkreises gucken kann. Das ist ja stark. Und man kann offenbar die Entscheidung überschreiben. Cool. Ja. Dann schreibt er weiter, das Gewicht der Kamera ist in Anführungszeichen spot on. Klar, das Wort leicht fällt einem nicht ein, aber eine 7D wirkt schwerer, ohne dabei hochwertiger zu wirken, wohlgemerkt. Alles ist wunderbar geformt, man kommt gut an alle Tasten. Man kommt gut an die Tasten, in Klammern alle, also man kommt an alle Tasten an. Die Belegung erscheint einem sinnvoll und nachvollziehbar. In Klammern, ich komme zwar von einer Pentax K5, aber es wurde doch einiges geändert. Der Spiegelschlag klingt gut und ist nicht extrem laut. Ich würde vermuten, so manch Spiegellose ist lauter. Oha. Dennoch ist die K5 oder K3, finde ich, noch ein Stück leiser. Und das bei deutlich höherer Geschwindigkeit. Man fühlt außerdem den Spiegelschlag ganz ordentlich. Auch wenn sich das eigentlich cool anfühlt, bleibt die Sorge, dass das Bild verwackelt wird. Das Display ist top, der Sucher lässt ebenfalls keine Wünsche offen, außer man möchte manuell fokussieren, aber da kommt bestimmt bald was von Ratiofarm. Der Screwdrive Autofokus ist leiser geworden und durchaus flott. Mit dem 2470, das sich gut anfühlt, ist es allerdings nochmal sehr viel leiser. Setzt ja auch auf ein modernes Fokussystem. Dann ist mir die Kamera allerdings zu schwer.
Mit dem Objektiv.
Die Kamera wirkt absolut professionell, sieht gut aus, ohne exzessiv zu groß zu sein oder zu viel zu wiegen. Mehr als die APS-C von Pentax, ja, aber scheinbar leichter als manche APS-C anderer Hersteller. Als Fotokamera, besonders für etwas geduldige Zeitgenossen, sollte sie ein Traum sein. Ja, und dann schreibt er was zum Video. Willst du mal weiterlesen?
Ja, schreibt, ich habe allerdings auch in den Videomodus geschaltet, Retail-Kamera, also vermutlich keine Beta-Firmware. Ich sage mal so, oh je. Der Codec scheint auf den ersten Blick okay zu sein. Man kann vermutlich nicht sehr viel am Ergebnis machen, aber zumindest sieht es okay aus. PCM-Audio ist zwar ein wenig verschwenderisch, aber immerhin 48 kHz Abtastrate. Ich fange an tatsächlich zu glauben, dass der Pentax, den Pentax-Ingenieuren die Tonqualität so wichtig ist. Mikro-Eingang, Kopfhörer, Ausgang, Gain einstellbar, unkomprimierter Ton. Schade, dass dafür das Bild leidet. Ich sehe etwas Moiré und Aliasing. Gut, der Sensor wird einfach keinen Full-Sensor-Readout schaffen und oder der Prozessor wird das nicht verarbeiten können. Und dann der Bildstabilisator. Da könnt ihr euch auch gleich mal wieder bei Pentax/Rico beschweren. Und da verlinkt da ein Video, wo das gezeigt wird im Store. Allerdings sieht man da das ganz typische, was er auch hat, nämlich wenn du bei langen Belichtungszeiten eine Verwacklungskorrektur hast, dann hast du halt in den Einzelbildern den Shake und das Bild bewegt sich nicht sehr stark, aber der Shake taucht dann quasi mitten im Bild auf, also die Bewegungsunschärfe. Ich finde es dann gegen Ende aber relativ brauchbar.
Also ich finde das, was er hier in dem Video verlinkt, deutlich besser als das, was wir mal in dem anderen Link gesehen hatten.
Also da haben sie tatsächlich aus meiner Sicht auch zugelegt. Ich kann es jetzt allerdings auch nicht wirklich mit anderen Sachen vergleichen, weil ich natürlich jetzt auch nicht weiß, wie er in der Kamera rumgeschüttelt hat. Das müsste man tatsächlich nochmal selber ausprobieren. Egal, er schreibt weiter, ja, ich gebe es zu, ich habe die Kamera absichtlich verwackelt, aber mit einem längeren Objektiv passiert das von ganz alleine, beziehungsweise lässt sich sowieso nie ganz ausschließen, ohne größere Hilfsmittel. Es wäre schön, wenn der Druck auf Pentax steigt. Vielleicht aktivieren sie ja dann doch noch den Stabi und deaktivieren den Crop, der wegen dem elektronischen Stabilisator entsteht. Gerne auch mit beiden Möglichkeiten, beziehungsweise noch mehr. Elektronischer Bildstabi, kein Bildstabi mit Crop, kein Bildstabi ohne Crop, mechanischer Bildstabi mit elektronischem Bildschirm und so weiter. Dann wäre es eine rundum fantastische Kamera, egal ob für Bild oder Videos. Viele Grüße, Daniel. Yep. Ja. Sehr detailliert, aber zumindest für Fotos mal einen sehr guten Eindruck.
Ja, also das klingt sehr gut. Wie gesagt, das mit dem Video fand ich, das sah auch besser aus als das, was wir schon mal gesehen hatten. Ja, ich muss es mal selbst ausprobieren. Meine Hoffnung wäre ja auch gewesen, dass sie den eingebauten Bildstabi bei Video nutzen können. Hat aber auch vielleicht Gründe, dass sie es nicht machen. Ich meine, Sony macht es mit der A7 II, glaube ich, macht es ja auch. Da haben sie den Stabi drinne und benutzen den für Video. Und da haben wir auch schon gesagt, naja, aber so dieses Mikrozittern ist immer noch drinne. Wahrscheinlich, weil die Masse dann doch zu groß ist, um diesen Sensor so schnell zu bewegen. Weil die Olympus kriegt das sehr, sehr gut hin. Aber die hat natürlich auch nur einen halb so großen Sensor. Naja, schauen wir mal, was da noch so kommt. Der Leon hat eine Frage zur Astrofotografie. Da hatten wir ja auch in einer der letzten Sendungen mal verlinkt zu einem Artikel, wo genau die Pentax K1 auch für Astrofotografie benutzt wurde. Da standen auch ein paar Tipps drin, Leon. Da schau mal in den letzten Folgen, such mal nach Astro oder nach Pentax K1. Da findest du das auch. Jetzt schreibt er hier, ich möchte mich mehr mit der Astrofotografie beschäftigen oder beziehungsweise die Milchstraße fotografieren. Das habe ich auch schon einige Male versucht, jedoch war ohne starke Nachbearbeitung und dann sehr verrauscht nicht besonders viel von der Milchstraße zu sehen. Was Mondphasen und Wetterbedingungen angeht, habe ich, soweit ich es einschätzen kann, alles beachtet. Fotografiert habe ich mit meinem Kit-Objektiv 18-55, Blende 3.5 bis 5.6 und einer APS-C-Kamera. Ich habe darüber nachgedacht, ein Upgrade vorzunehmen, jedoch sind weitwinklige und lichtstarke Objektive ziemlich teuer. Da ich noch im freiwilligen sozialen Jahr stecke und dieses Jahr anfange zu studieren, wird sich meine finanzielle Situation auch nicht schlagartig verändern. Ja, das kenne ich gut. Habt ihr einen Geheimtipp, wie zum Beispiel das 50 1.8 Mark I als Weitwinkel? Oder sollte ich doch eher über Vollformat nachdenken, größerer Bildkreis, gleich längere Belichtungszeiten und rauschärmer? Viele Fragen, aber notwendige. Tja, also es bleibt mal festzuhalten, wir waren jetzt in Inzighofen, was wirklich relativ weit ab vom Schuss ist und trotzdem hast du zum Horizont noch ein bisschen Lichtverschmutzung von den umgebenden Straßenlaternen. Die gehen dann allerdings irgendwann um 12 oder kurz danach aus. Und wir hatten Neumond, wir hatten allerdings eine leichte Bewölkung, die ist dann auch irgendwann stärker geworden. Und das alles zusammen hat schon gereicht, dass die Milchstraße nicht so richtig zu sehen war. Hinzu kam auch, dass der Mittelpunkt der Milchstraße, also da, wo ein bisschen Action ist und wo es auch ein bisschen heller ist, eher zum Horizont lag. Das ist jetzt einfach auch jahreszeitbedingt.
Also in Nähe der Lichtverschmutzung.
Richtig. Das ist alles etwas kontraproduktiv. Und der Ausläufer, also der Ausläufer vom Spiralarm, die Kante von der Milchstraße, die ist auch interessant anzusehen, aber sehr, sehr lichtschwach. Und es hilft halt alles nichts. Also du brauchst halt einfach einen entsprechenden Weitwinkel, um überhaupt was davon in beeindruckendem Maßstab zu sehen. Weil, ja, man kann jetzt auch mit dem Tele hin fotografieren, aber dann erkennst du halt irgendwie auch nicht viel, außer irgendwie helle Punkte. Man will ja so dieses Ganze sehen. Und das muss eben lichtstark sein, damit eben in der Zeit, in der du belichtest, möglichst viel von diesem schwachen Licht in die Kamera fallen kann. Es hilft halt alles nichts. Also Blende 3.5, würde ich jetzt mal behaupten, gilt da schon quasi als geschlossen. Und ja, eine längere Belichtungszeit hilft und ISO halt rauf. Also so weit, wie du eben kannst, ohne stark zu verrauschen. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist tatsächlich, also wenn du diese beeindruckenden Fotos siehst von der Milchstraße, die entstehen halt nicht in einer Aufnahme, sondern da werden viele Aufnahmen gemacht, also auch durchaus zig oder hunderte. Und die werden dann mit spezieller Software übereinander gestackt. Also diese Software, also die Sterne wandern natürlich irgendwann raus aus dem Bild. Du musst die Kamera aber nicht zwingend nachführen, wenn du entsprechend weitwinklig unterwegs bist, sondern die Software erkennt die Sterne und die Punkte, die zusammengehören, weil die ja von Aufnahme zu Aufnahme nicht so weit voneinander weg sind. Dreht die also quasi schön hin und dann hast du quasi mehrere Belichtungen, die zu einer zusammengeführt werden und das Rauschen wird dabei herausgerechnet. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Software heißen. Da hatten wir in sehr, sehr alten Folgen inzwischen schon mal Links zu gehabt. Da müsste ich jetzt selber mal suchen, wo die sind. Aber das sind so, sind irgendwelche Open-Source-Geschichten auch. Also das kriegt man, glaube ich, für alle Plattformen runtergeladen. Muss man sich ein bisschen reinlesen, wie das funktioniert. Und damit kriegst du dann wahrscheinlich schon mal die beeindruckenderen Aufnahmen hin. Ich habe jetzt da bei den Klostergeistern zum Beispiel versucht, der Wolfgang hatte ein 8mm Fischauge fürs Micro Four Thirds dabei. Also damit hatte ich meinen 180 Grad Bildausschnitt vor mir. Und das hat eine Offenblende 1.8, was schon recht lichtstark ist. Und dann habe ich das Ganze, glaube ich, bei, lass mich lügen, ISO 800 oder 1600 mal versucht und habe da ein paar Sekunden belichtet. Aber es war halt noch durch den Rest Abendlicht nichts von der Milchstraße zu erkennen.
Das ist natürlich das generelle Problem, was du hast. Also eine Milchstraße ist schon mal nicht besonders hell. Also wenn du irgendwo bist mit minimaler Lichtverschmutzung, dann ist sie fast gar nicht mehr hell. Also der Platz. Und dann musst du trotzdem natürlich auch entsprechend kurz belichten, weil du natürlich die Erddrehung hast. Und dann wirst du quasi automatisch bei einem Objektiv wie dem Kit-Objektiv, was mit einer 3.5er Blende anfängt, bist du halt dann in Zeitbereichen, die entweder zu lang werden oder du musst die ISO hochdrehen wie blöd, um dann in dem Bereich noch zu bleiben. Und das ist ein bisschen ja schwierig. Also ein helleres Objektiv ist auf jeden Fall schon mal die richtige Wahl. Jetzt so ein Tipp wie das 1.5er, das 1.8er 50 nochmal im Weitwinkelbereich, also so günstig kriegst du da nichts. Aber das nächstbeste ist das Samyang, das oder Valimax oder Rokinon, das 14mm mit Blende 2.8. Das habe ich mir ja auch mal für Island zugelegt und es ist seither immer wieder in Benutzung. Das ist, wo liegt denn das? Also auf jeden Fall mal unter 400 Euro liegt das. Und das ist ganz okay. Also das ist auch offenblendig noch ziemlich brauchbar.
Und ja, wir reden jetzt auch von kleinen, hellen Lichtpunkten vor einem dunklen Hintergrund. Also das wird es wohl schaffen, glaube ich.
Ja, du wirst aber auch um eine Nachbearbeitung von solchen Bildern wirst du nicht drumherum kommen. Da musst du eine ganze Menge rauskitzeln noch. Und deshalb möchtest du auch nicht lange belichten und vor allem nicht mit einer höheren ISO als nötig ist, weil dann hast du ja entsprechend viel Rauschen drin.
Ja, also auf jeden Fall wird man am Kontrast ziehen müssen und an den Farben. Und wie gesagt, also ich denke mal, wenn du wirklich ein beeindruckendes Bild haben willst, dann wirst du um mehrere Aufnahmen nicht drumherum kommen. Sonst wird man schon, also ich weiß nicht, ob man es hier schafft, sich so ins Stockdustere zu stellen, dass die Kontraste von der Milchstraße so deutlich also zu sehen sind.
David sagt auch nochmal im Chat, es muss wirklich dunkel sein. Die Zeiten für Astrofotografie, schreibt er, beginnen und enden etwa 3 Stunden vor und nach Sonnenuntergang. Also Sonnenuntergang auf deinem Kalender und dann darfst du nochmal 3 Stunden dazu rechnen und erst dann ist es dunkel genug. Das ist dann diese sogenannte astronomische Dämmerung, also wenn es richtig dunkel ist. Und
es muss wirklich wolkenfrei sein. Also sobald du nur kleine Schleierwolken also irgendwo am Himmel
schreibt,
hast,
nehmen die Sommer dir so viel Licht weg. Genau, und er schreibt, dass du im Sommer nur 2 Stunden dafür hast, im Prinzip in der Nacht. Mhm. Bevor es dann schon wieder anfängt, heller zu werden.
Ja, das kann ich bestätigen. Und wie gesagt, wir hatten mal diesen einen Klostergeister-Workshop, ich wiederhole mich da gerne, wo ein Teilnehmer mit seiner D800 an den Himmel gehalten hat. Und das war wirklich spät abends, also mitten in der Nacht. Alle Lichter waren aus und es war keine Wolke am Himmel. Es war absolut klare Luft und du konntest mit bloßem Auge die Milchstraße sehen. Also wenn du so knapp daneben geguckt hast, hast du sie wirklich dann so gesehen. Und der hat wirklich aus der Hand da ein Foto von der Milchstraße gemacht. Aber das waren optimale Bedingungen und er hatte einen Weitwinkel 1,8, glaube ich, dabei. Und ja.
Ja. Ja, ja. Ist nicht so trivial.
Kommst du nicht drum rum. Also wenn du Geld sparen willst, Leon, dann guck dir diese Open-Source-Software an, dieses Stacken, Astro-Stack oder wie auch immer das heißt.
Er könnte sich ja alternativ vielleicht mal gar keine Hardware kaufen, sondern zum nächsten Klostergeister-Workshop kommen, weil da kann man das dann mit anderen Leuten mal nachts
dann machen wir das mal als Projekt.
Ausprobieren.
Na klar.
Klar.
Wäre auch eine Idee.
So. Kommen wir zu Flickr.
Flickr, der Ralf hat geschrieben, ich wundere mich, dass seit Tagen kein Upload vom Handy auf Flickr möglich ist, bis ich auf diesen Artikel gestoßen bin. Und da verlinkt er einen Heiser-Ticker.
Der ist auch schon in den Shownotes.
Man kann nur noch mit dem Kopf schütteln, richtig schlimm geworden in dieser Geld- und machtgesteuerten Welt. Es geht immer nur um Kohle und nichts als Kohle. Und wir kleinen User sind mal wieder die Opfer. Gruß, Rallebutz. Ja, was ist passiert? Da hat wohl jemand ein Patent, was Flickr nun angeblich verletzt. Was dieses Patent beschreibt, eben das Heraufladen von Medien auf mobilen Geräten oder irgendwie so ist das da beschrieben. Und Klagen laufen wohl auch gegen Pinterest, gegen Tumblr und gegen Box.com und wahrscheinlich noch gegen ein paar andere, weil es gibt viele Dienste, wo man mobil auf seinem Smartphone irgendwelche Daten hochladen kann. Tja, und offenbar hat da jemand ein Patent drauf. Ist jetzt die Frage, ob das irgendein Patent-Troll ist, der halt nur das Patent hat, aber außer Klagen nichts damit anfängt. Oder ob das wirklich ein Unternehmen ist, was das auch nutzt. Das weiß ich nicht. Ich vermute mal Ersteres. Und da wird man jetzt abwarten müssen, wie das ausgeht. Und da Flickr eine einstweilige Verfügung bekommen haben soll, werden sie das abgeklemmt haben müssen. Sagt man das so? Also sie werden in der Pflicht gewesen sein, es abzuklemmen. Ja. Ja, ist schade, aber so ist das nun mal mit Patenten. Ich bin da immer etwas zwiegespalten. Wie gesagt, wenn das nur Trolls sind, die das sammeln, um dann mit Klagen Geld zu verdienen, dann prangere ich das an.
Ich verlinke übrigens noch was mir gerade der David im Chat vermittelt hat. Ein Link zum Programm Fitzwork. Fitzwork.de. Das ist eine Software, die hilft Astrofotografen, Bilder zu verarbeiten, das ist so ein Stacker oder sowas.
Ja, ja, das wird dann sowas sein.
Sehr schön. Bin jetzt
heißt
allerdings
jetzt anders als das, was ich im Kopf hatte. Aber
ja, und es ist, glaube ich, nur für Windows, aber naja, mal probieren.
Genau. Schön. So, jetzt habe ich ja ein paar Sachen. Also
erzähl mal.
Es geht um Apps und es geht um die WWDC von Apple. Keine Angst, ich will jetzt hier gar nicht aufzählen, was Apple alles in iOS und Mac und sowas bringen soll.
Das ist auch nicht der richtige Platz dafür.
Da gibt es andere Podcasts dafür.
Aber sie haben ein paar fotorelevante
Dinge getan. Einige von den Dingern betreffen eben auch die Fotografie. So, und ich hatte, bevor die WWDC schon anfing, ich glaube, einen Tag vorher hatte ich hier ein Thema reingebracht. Und zwar sprachen wir jetzt vor kurzem erst über eine iOS-App, The Roll, die ich eigentlich ganz neckisch fand und du eher nicht so. Das ist eine App, die ein Ersatz oder eine Ergänzung für die Fotorolle, für die Fotobibliothek auf dem Smartphone sein soll. Und die macht Folgendes, die analysiert die Bilder. Das passiert wohl mit irgendeinem Fingerprint, der wird also hochgeladen.
Inhaltlich.
Ja, wird auf den Server geladen und dann kommen Tags zurück. Das heißt, die Fotos werden quasi verschlagwortet. Dann weiß man eben, was ist da drinnen zu sehen. Ist jetzt keine Gesichtererkennung, aber es ist eben klar, dass es ein Porträt ist oder dass da eine Katze drin ist und solche Geschichten halt. Das ist Berg, ein Baum, Grün, so ein paar Farben. Also es ist so ein bisschen fuzzy.
Wobei Gesichtserkennung ist ja einfacher als Inhaltserkennung.
Ja, aber es ist dann höchstens, also da würde jetzt drinne stehen, dass Face ist, aber jetzt keine Namenszuordnung oder okay. sowas. Das funktioniert auch so leidlich. Ich habe das jetzt mal ein bisschen länger benutzt. Meine erste Euphorie ist ein bisschen verflogen, weil in zwei relativ ähnlichen Bildern eben unterschiedliche Stichworte zugeordnet werden. Und es ist zwar generell mal besser, wenn man jetzt ein bestimmtes Bild sucht, dass man überhaupt mal nach irgendetwas suchen kann. Aber ich habe dann immer so, in mir kribbelt das immer, wenn ich genau weiß, egal was ich jetzt eingebe, ich werde sie sowieso nicht alle finden, weil nicht bei allen die Schlagwörter zugeordnet wurden. Ist ein bisschen blöd. Außerdem war es nur auf Englisch verfügbar. Und die News, die ich jetzt rausgesucht hatte, war, dass es jetzt auf Deutsch ist. Es gab nämlich jetzt vor kurzem ein Software-Update von The Roll. Und da werden jetzt nicht irgendwie alle zigtausend Bilder nochmal neu erkannt, sondern die Schlagworte sind jetzt plötzlich auf Deutsch, die Oberfläche ist auf Deutsch. Und wenn was neu erkannt wird, sind auch die neuen Schlagworte natürlich auf Deutsch. Das hat eigentlich total reibungslos funktioniert und das fand ich eigentlich ganz cool. Man kann halt immer noch keine eigenen Tags vergeben und so weiter. So ist es halt. War halt das Beste, was ich kannte. Und jetzt gab es gestern, also wir nehmen das hier wieder am Dienstag auf, am Montag, den 13.06.2016, gab es die Eröffnung der WWDC, der Worldwide Developer Conference von Apple. Und die wird immer mit einer Keynote eröffnet. Und da standen wieder mehrere Leute von Apple auf der Bühne und erzählten, was so alles Neues kommt. Unter anderem ging es um iOS Version 10, die diesen Jahr im Herbst kommen soll. Und da wird sich einiges an der Fotos-App tun, die auf iOS läuft. Und unter anderem genau das, was The Roll macht. Das heißt, sie machen eine inhaltsbasierende Erkennung und vergeben Schlagworte.
Sie wollen es machen.
Sie wollen.
Moment.
Sie wollen. Wir haben es noch nicht gesehen.
Das kann dann so erfahrungsgemäß schon noch ein Weilchen dauern, bis es auch wirklich gut funktioniert.
Falls so etwas jemals gut funktioniert. Aber Fakt ist erstmal, sie wollen im Grunde genommen genau das machen, was The Roll tut. Nur eben noch einen Schritt weiter, dass eben gleiche Gesichter eben auch erkannt werden und gruppiert werden. Und vermutlich wird man da auch Namen vergeben können. Das ging ja auch in iPhoto früher schon. Das kommt also wieder.
Und hier sie hat so einen Ratschreiben, der mit der komischen Frisur.
Und das, was ich halt ganz besonders lustig fand, ist, sie hatten in einem Beispiel gezeigt, ja, und hier ist zum Beispiel jemand auf einem Pferd und dann wird eben auch Pferd zugeordnet. Da haben sie mich natürlich sofort gehabt. Wenn das, wenn das mal zuverlässig funktioniert, da werde ich mich mal wundern. Bei The Roll erkennt mitnichten auf jedem Pferdebild auch ein Pferd. Also oft steht da dann nur Animal. Da sind wir also mal gespannt. Also ich fand es ganz lustig, weil ja, man spricht ja vom Sherlocked, wenn Apple wieder irgendein Programm ersetzt, weil es gab früher mal eine Anwendung namens Sherlock und dann hat Apple das direkt ins Mac OS eingebaut.
Die haben gestern einen ganzen Sack voll Produkte gesherlockt.
Da kam eine ganze Menge, aber das fand ich jetzt mal gerade bezeichnend. Ein anderes betrifft die Video-App, aber das müssen wir jetzt hier auch nicht weiter ausführen. Es gab aber einen anderen Punkt, der mir ein bisschen sauer aufgestoßen ist und das war so ein bisschen der leichtfüßige Umgang oder das komplette Ignorieren, möchte ich es mal sagen, von Copyright und Urheberrechten. Also in den Staaten gibt es ja das Copyright, bei uns die Urheberrechte. Sie haben nämlich auf der Bühne Siri für den Mac demonstriert. Und da gibt es auch einen kleinen Ausschnitt, nicht direkt aus der Keynote, aber es gibt so einen Promotion-Ausschnitt, den verlinken wir mal. Da hat er gesagt, ich übersetze es mal so ungefähr frei, Siri, durchsuch mal das Internet nach Fotos zum Thema XY. Und dann zeigt Siri am Desktop ein Suchergebnis von Fotos an. Das müsst ihr euch wie die Google-Suche vorstellen. Nur, dass überhaupt nichts mehr zu sehen ist, auf welcher Seite das gefunden wurde, wer das Foto gemacht hat, gar nichts. Das heißt,
zumindest in dem Video ist es nicht zu sehen.
In dem Video ist es nicht zu sehen. Sämtlicher umgebender Content dieses Bildes ist mal komplett weg. Also bei einer Google-Bildersuche ist es ja nun immerhin noch so, wenn man dann das Bild mal groß klickt, dann hat man großen Seitenstreifen, wo dann steht, von welcher Seite das kommt und welche Größe das hatte. Und da stehen so ein paar Informationen wenigstens. Hier stand dann gar nichts mehr. Und dann haben sie mal leichtfüßig gleich das erste Bild aus dem Suchergebnis genommen und per Drag and Drop in eine Präsentation reingezogen, die man gerade erstellt hat, und haben das Bild einfach mal so locker flockig verwendet. Und jetzt ist mir natürlich vollkommen klar, dass das alle Welt da draußen so macht. Das heißt ja aber jetzt nicht zwangsläufig, dass das gut ist. Ja, also nur weil alle Welt bei Rot über die Straße fährt, ist das ja noch lange nichts etwas, was man legalisieren muss, weil dann kann man ja gleich die Ampeln abschaffen.
Aber die hat das doch in dem Video sicher nur für private Zwecke verwendet. Zum Beispiel, um für ihre Familie einen Urlaub zu planen.
Wahrscheinlich.
100%.
Das ist einfach dieser, ich fand's, können wir gerne mal in den Kommentaren diskutieren oder gerne bei Slack. Ich fand es einfach komplett das falsche Signal, weil ich kann mir vorstellen, dass man andere Beispiele hätte finden können, wie man eben Suchergebnisse per Drag and Drop verwenden kann. Man kann ja mit Siri nicht nur das Web durchsuchen, sondern eben auch seinen eigenen Rechner, und dann wird man auch seinen Rechner oder seine Fotolibrary durchsuchen können und hätte die Bilder verwendet. Es ging ja nur darum zu zeigen, dass man aus den Siri-Suchergebnissen per Drag and Drop auch im Fullscreen-Mode die Daten verwenden kann. Das hätte man anders machen können, als hier so ein Signal zu setzen. Oh ja, prima, hier Apple zeigt ja auch, man kann die Fotos verwenden, dann machen wir das mal so. Das ist ja cool, das wusste ich noch gar nicht.
Aber dir ist schon klar, dass das ein Werbevideo ist und dass die eigentliche Funktionalität später dann wahrscheinlich anders aussehen wird und wahrscheinlich anders implementiert ist. Du siehst ja nichts auf diesem Video, außer was hingefaked wurde.
Ja, auf diesem Video, du musst dir mal die Keynote angucken, da ist das sehr, sehr explizit gezeigt worden. Da haben sie wirklich eine Fullscreen-Keynote gehabt, wo dann eine Karte im Hintergrund war. Dann haben sie einfach ein Bild gesucht und haben das dann da reingezogen. Ich fand das nicht schön, dass man das so
zeigen musste. Du interpretierst da schon wieder zu viel rein.
Das glaube ich nicht. Du hast doch die Keynote gesehen.
Ja.
Also ich habe das gesehen, ich habe große Augen gekriegt. Mir ist fast der Tee aus dem Gesicht gefallen und ich dachte nur, WTF, ey. Man hätte wenigstens noch dazu sagen können, ne? Aber denkt dran, dass sie die Fotos nur so.
Weißt du, wo ich WTF gesagt habe? Als die ein Zitat von Deepak Chopra gebracht haben. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Machen wir weiter mit einem positiven Ding. Hier gibt's was für günstiger.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Erzähl wir werden mal. Auch diesmal wieder unterstützt von Jimdo. Das sind die mit der Website zum selber bauen, und ihr bekommt mit dem Code Belichtigung 15 Euro auf die Pro-Pakete bei jimdo.de. Am besten geht einfach auf happyshooting.de/Jimdo dafür. Es gibt neue Features. Die haben jetzt
was Neues gemacht, oder?
Es gibt neue Features für Fotografen. Und zwar, also erstmal, das ist ja so ein Ding, ja. Es gibt immer mehr Displays und Monitore, die jetzt eine hohe Auflösung haben, also was man so allgemein als Retina bezeichnet. Mhm. Und viele Webseiten haben eben da so ihre Probleme, Bilder schön darzustellen, und dann sind die immer so leicht verschwommen. Und jetzt geht das aber endlich mit den Jimdo-Webseiten, also speziell eben für Fotografen oder Designer und so weiter. Ab sofort unterstützt Jimdo Retina. Das heißt, man kann seine höher auflösenden Bilder da reinwerfen, und die werden auch gestochen scharf in voller Qualität angezeigt auf den entsprechenden Displays.
Das ist cool.
Das ist extrem cool, ja, weil da musst du bisher so auf WordPress immer noch mit Plugins und Zeug.
Plugins und die rechnen dann die Bilder nochmal neu, und dann hast du einen Haufen von irgendwelchen kryptischen Pfeilnamen auf deiner Platte rum. Ich merke das immer beim Backup von meiner Seite.
Genau, und die kümmern sich da eben transparent jetzt drum.
Cool.
Außerdem gibt's neue Seitenvorlagen, also die Themes und so, und das geht einfach jetzt noch mal ein bisschen schneller, noch mal ein bisschen besser. Zum Beispiel, wenn man so Seitenlayouts macht, eine Unterseite macht, kriegt man sofort ein vorgefertigtes, professionelles Seitenlayout vorgeschlagen, und dann werden einfach das so, zum Beispiel das. Platzhalter werden dann zum Beispiel kannst du mit eigenen Bildern auch ausstatten, ohne dass du dich da viel kümmern musst.
Ich hatte mich gewundert, wir waren nämlich bei den Klostergeistern, da sprach mich der Thomas an, wie das jetzt eigentlich funktioniert da mit dem Jimdo. Und dann haben wir uns mal so in so einer kleinen Pause zwischendurch, ich sag ja, komm her, hier Jimdo aufgerufen, hat eine Seite angelegt, haben wir uns irgendeinen Namen jetzt für ihn ausgedacht, klick, klick, einfach mal kurz rein, ein Template gewählt.
Dann war das schon fertig.
Und dann waren diese neuen Seiten, die waren quasi in verschiedenen Styles schon vorbereitet zum Ausfüllen. Ja. Und selbst wenn du Elemente rausgeworfen hast und sagst, ich will hier ein anderes Element rein, dann hast du so aus einer, passend zu diesem Template aus Vorschlägen wählen können, sodass es immer gut und passend aussah. Und da dachte ich, das kannte ich jetzt noch gar nicht. Aber dann ist das schon was Neues gewesen. Ja, cool.
Nächstes Feature. Endlich haben sie den Bilder-Uploader abgedatet. Und zwar,
das wurde Zeit, ja.
Also der für die Galerien. Und zwar ist das jetzt nicht mehr Flash, sondern HTML5.
Endlich.
Ja, so per Dreck und Drop in den Browser.
So zwei, drei Mails auch schon geschickt.
Ja, das war denen auch klar, dass wir können halt nicht alles auf einmal machen.
Natürlich. Ne? Ja, das finde ich aber gut, dass das jetzt erledigt ist.
Und dann gibt es noch ein komplett neues Design namens Tokio, eine neue Designvorlage. Sie schreiben, bei diesem Design haben wir einen häufigen Wunsch der Jimdo-Nutzer umgesetzt. Das Headerbild erscheint nur auf der Startseite, sodass übrigen Unterseiten mehr Platz für eigene kreative Ideen bieten. Insgesamt stehen den Nutzern damit 39 Designvorlagen zur Verfügung.
Cool.
Und guck da mal rein, also happyshooting.de/Jimdo, J-I-M-D-O. Da bekommt ihr mit dem Code Belichtigung 15 Euro auf die Pro-Pakete oder testet es einfach mal gratis. Da kann man
macht schon es, eine ganze Menge macht es wieder machen. Thomas und ich einfach mal Seite kostenlos anlegen, Namen eintragen, der noch nicht vergeben ist.
Genau.
Und einfach mal ein bisschen rumspielen.
Und wir bedanken uns wie immer ganz herzlich für die tolle Unterstützung.
Ich glaube, wenn meine Seite nochmal gehackt werden sollte, ne, dann fange ich auch nicht nochmal mit WordPress an. Das ist alles ein Hassel, ey.
Ein Hassel. Wir haben einen Fotofund der Woche bekommen von Dieter. Spiel doch mal den Jingle ab.
Entschuldigung, hier.
Wie, du hast den Jingle nicht parat?
Der Fotofund der Woche.
Alles hier.
Na, man muss sich nur schubsen. So oder so pieksen. Ich habe ja so einen langen Stock, der bis nach Nordheim reicht von hier und dann schubse
ich. Der Dieter schreibt, hallo, ich fand zur Nummer 461 eine spannende Zeitreise in die Vergangenheit. Den Titbits Artikel 461 aus dem Jahr 1999, der sich mit der zweiten Generation an Digitalkameras beschäftigt. So, jetzt mag der ein oder andere sagen, ich dachte beim Fotofund der Woche wollten sie mal ein bisschen exklusiveres Material als irgendwie eine Artikelnummer besprechen. Wollen wir auch, aber diesen Artikel, den er hier zitiert, den kannst du gleich mal besser auf Englisch vorlesen. Den fand ich toll, da müssen wir mal kurz drüber reden.
Gut. Reasonably,
fängt schon gut an.
Ich habe schon ein Alkoholfreies Bier getrunken.
Ich mache das erste Wort.
Reasonably priced digital cameras are now available in the 800,000 to 1.6 megapixel range that will easily satisfy that requirement. However, if your images will be displayed on a monitor or printed on larger than 4x6 inches, then a digital camera in the 640 by 480 range is all you'll need to accommodate the relatively low resolutions of most monitors.
Also, um das mal so frei zu übersetzen, dass jetzt einigermaßen preiswerte Kameras im Bereich von 0,8 bis 1,6 Megapixel verfügbar sind, die dann eben den Anforderungen genügen. Aber man sollte sich davon halt nicht verleiten lassen, wollte ich sagen. Weil, wenn man die Bilder sowieso nur am Monitor betrachtet oder sie nicht größer als 10x15 ausdruckt, dann würde eine Kamera mit einer Auflösung von 640x480 Pixel vollkommen ausreichen, weil mehr braucht man für die verhältnismäßig schwach aufgelösten Bildschirme sowieso nicht.
So, und dann?
Und das war 1999. Leute, das ist zwar noch vor 2000, aber das ist mal gerade 16 bis 17 Jahre her, je nachdem, aus welcher Kategorie das da entstanden ist. 17 Jahre.
Ja, und heute haben wir die 800 mit 36 Megapixeln und das Retina 5K Display von Apple mit, was hat's? 14 Megapixel oder so? We have come a long way, baby.
Und die Zeit fliegt. Wir meckern immer so von Kamerageneration zu Kamerageneration, dass es ja keine echte Innovation ist, keine echte Weiterentwicklung ist und so weiter. Und ja, so gefühlt macht das auch alles keinen Fortschritt. Wenn man aber mal tatsächlich ein paar Jahre überspringt, dann passiert da schon noch was. Wenngleich es schon, ich habe schon ein bisschen den Eindruck, dass es ein bisschen zurückgeht, aber es ist wahrscheinlich. Ich kann mich noch daran erinnern, und da stehe ich auch immer noch dazu, dass wir gesagt haben, 6 Megapixel reichen im Grunde genommen. Also die Frage ist immer, für was, ne? Ist schon klar. Aber es ist auch heute noch so, wenn du die Bilder online zeigen willst, selbst irgendwie bei höheren Bildschirmauflösungen, man lädt ja nun nicht ein 14 Megapixel irgendwo hoch. Das möchte sich ja im Augenblick auch keiner runterladen. Ja, Internetgeschwindigkeiten und ja Anzeigegröße bei Flickr und Konsorten. Macht keinen Sinn. Also was lädt man da hoch? Vielleicht ein Bild, früher mit 1000 Pixel Kantenlänge, jetzt vielleicht mit 2000 Pixel Kantenlänge. Und dann ist auch mal gut. Und wenn du ausdrucken willst, reichen 6 Megapixel auch locker für einen A3-Print. Alles kein Problem. Nichtsdestotrotz ist das so ein bisschen ja dieselbe Diskussion wie 1999 mit 640x480. Und heute reden wir über Kameras, die ganz selbstverständlich irgendwie 12, 14, 16 Megapixel haben. 12 gilt ja schon als wenig. Auf dem Workshop tendierte eigentlich so die Fraktion der über 20 Megapixel Kameras, hatte ich so den Eindruck. Und wir hatten auch eine 5DS dabei mit 50 Megapixeln. Es geht schon irgendwie rasant weiter, ne? Also das ist...
Das Megapixel-Rennen ist noch nicht zu Ende.
Das ist noch nicht zu Ende und ich bin tatsächlich beeindruckt, wie da die Entwicklung doch voranschreitet.
Ob man es braucht, ist eine komplett andere Diskussion.
Und es ist immer aus dieser Jetzt-Perspektive die aktuelle Wahrnehmung. Da wirkt die aktuelle Technik natürlich völlig selbstverständlich und Neuentwicklung eigentlich völlig überzogen. Also das, was wir jetzt haben, das reicht eigentlich und das, was gerade angekündigt wird, ist eigentlich völliger Quatsch. Also da mache ich mich selbst nicht von frei. Manche Sachen finde ich toll, die da kommen und bei 50 Megapixeln sage ich, wofür sollte man jemals 50 Megapixel brauchen? Aber 1999 waren wir uns mit Sicherheit alle einig, dass 640x480 reichen, weil mehr passt eh nicht auf dem Bildschirm. Und naja, wenn du 0,8 Megapixel hast, ist er auch okay. Also die teure 1,6 muss es nicht sein. Und das ist, Dinge ändern sich. Sehr beeindruckend. Was sagt ihr dazu? Findet ihr, das ist schon sehr, sehr lange her oder kommt euch das auch erst so kurz vor?
So, wir sind alte Säcke, weißt du?
Mir geht es zum Beispiel so, das ist mir neulich erst wieder klar geworden, wann ist das iPhone rausgekommen?
2007.
Und das war das erste Gerät, wo noch keine Apps drauf liefen, also nur Web-Apps und das, was von Apple selber da war. Und das muss dann 2008 gewesen sein, kam 2008 oder 2009 das 3G. Ich bin nicht ganz sicher, aber so ungefähr in diesem Zeitraum, 2007, 2008, kam das erste iPhone, was so wirklich mit Apps gefüttert werden konnte. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und ich kann mich nur ganz dunkel noch daran erinnern, dass wir auf den ersten Happy Shooting Workshops unterwegs waren. Und ich war stolz wie Bolle, dass ich mit meinem Sony Ericsson mit dem T610 über Bluetooth per Knopfdruck eine Präsentation weiterschalten konnte. Das ist unfassbar. Und heute macht man die Präsentation auf dem iPhone, wenn es sein muss. Also es ist unglaublich, wie die Technik weitergeht. Also ein Leben vor dem Smartphone kann ich mir gar nicht mehr vorstellen.
So, bevor jetzt Opa noch mehr vom Krieg erzählt, ich eskaliere
gerade wieder.
Machen wir mal einen kleinen Rückblick und schauen, was ihr uns an Fragen in die Sendung reingeworfen habt. Und zwar diesmal noch wie immer auf Twitter, auf Google+ und auf Facebook. Und für die nächste Sendung, die wir gleich im Anschluss aufnehmen, machen wir dazu auch noch einen eigenen Kanal im Slack auf, und zwar den HS-Fragen-Kanal.
Wo finde ich den denn? Ich muss mal gerade
unter HS-Fragen. HS-Fragen. Schau mal im Kanal dienstags 17 Uhr.
Ja, bin schon unterwegs.
Einfach joinen und fertig.
Bin schon unterwegs.
Und da werft ihr schon mal bei. Ich guck mal bei Twitter. Und zwar hat der Marcel eine Frage: Himalaya Annapurna Trek Sony A7. Und jetzt möchte er wissen, ob er das automatisch, also entweder automatisch 24-70 F4 oder manuell die Kombination aus 50-1-4, 24-8 und 135-8 mitnehmen soll.
Ich hätte ja einen Bauchtipp, ich bin mal gespannt.
Also mein Bauchtipp, und zwar kommt der aus der Erfahrung, weil Annapurna Trek habe ich auch schon gemacht, nimm ein Reisezoom mit. Also das 24-70 und nichts anderes. Du wirst da, es ist so hoch da, dass es schon mal vom Wandern her relativ anstrengend werden kann, zumindest an manchen Bereichen. Da sind dann viele, viele Treppenstufen. Es geht lange hoch und wieder runter. Und wenn du dann irgendwie zum Objektiv wechseln jedes Mal den Rucksack abnehmen musst, dann wechselst du kein Objektiv mehr. Und außerdem ist Himalaya halt Berggegend, die relativ trocken ist teilweise. Und dann ist Dreck in der Luft. Und wenn du Objektiv wechselst, dann fliegen dir da irgendwie die Staubmäuse auf den Sensor. Oder Jackkacke, je nachdem, was das in der Luft unterwegs ist. Also ich würde sagen, nimm das 24-70 mit. Vielleicht noch ein lichtstarkes, das 5014 ist schon okay, nehmt das ruhig auch mit, aber den Rest lasst zu Hause. Ich fahre da mit Weitwinkel und im Bereich bis 70 völlig zufrieden. Und im Zweifelsfall kriegst du halt dann so lange Bilder nicht mit großen Brennweiten, aber dafür kriegst du dann andere Bilder, die auch cool sind. Also mach das. Mhm. 24 bis 70 F4 drauf und drauf lassen. Ist mein Tipp.
Wir haben hier ein etwas stärkeres Gewitter gerade.
Ich höre es.
Sollte ich plötzlich stumm sein,
solltest du plötzlich
die Leitung geschossen.
Nach einem kurzen Schrei und dann ein Plumps und dann hat der Blitz bei dir eingeschlagen. Ey. Durch die Leitung in den Kopfhörer.
Das wäre echt doof, ja. Plötzlich kommen dir Bluetooth-Kopfhörer gar nicht mehr so bescheuert vor.
Also wir haben hier, ja, ich habe ja hier so Überspannungsschutz zwischen Rechner und Wand.
Mhm. Das wäre auch mal eine gute Idee.
Aus Gründen. nur so als Tipp am Rande.
Ist doch nur Hardware. Haben wir noch was?
Ja, wir haben auf Google Plus noch was.
Oh, und warte, zwar, da muss ich mal hinspringen. Lass mich kurz refreshen. Das belegt ja mal ein bisschen die Leitung. Yep. Habe ich.
Ja, das war der Frank. Hat noch was zum Thema Milchstraße, Deep Sky und Astro. Er schreibt, Paddy und Gunther mit ihrem Fotoschnack Folge 19 und 20 sind da ein guter Einstieg.
Ja, sehr guter Tipp. Stimmt. Die haben da auch mal ausführlich drüber gesprochen.
Mhm. Ja, das war's da.
Ja, vor allen Dingen der Gunther macht sehr, sehr viel. Also auch auf gwegner.de, das lohnt sich da mal drauf zu gucken, der macht relativ viel Astro-Geschichten und hat da auch ausführliche Anleitungen. Ich glaube, da hatte ich auch mal so einen Fotolink gesehen zu so einer Stack-Software, die er benutzt. Yep, das lohnt sich. So. Und der Slack macht sich natürlich lustig über meine langsame Internetleitung, das haben wir gerne.
Und den Slack zusätzlich drüber laufen lassen, macht es nicht besser. Wobei der nicht viel Platz braucht.
Nö, das ist nichts hier.
Das ist ja nur Text.
So. Das war's?
Ja.
Achso, ich guck mal gerade auf. Irgendwo hatte ich hier einen Beitrag gemacht. Da. Schalala. Nein! Ich kann Facebook nicht bedienen. Wusstet ihr das schon?
Das ist,
ich bin zu ich alt für diesen nichts. Scheiß. Hier. Oder sollen wir die auf die nächste Show verschieben?
Nee, wir wollen mal das Slack ausprobieren.
Komm, wir räumen das jetzt mal auf. Also, der Peter sagt, moin ihr beiden, hier kommt eine HS-Frage. Ich verwalte und bearbeite meine Fotos hauptsächlich in Lightroom. Einige Anpassungen nehme ich aber auch in Photoshop vor. Dazu übergebe ich die Fotos von Lightroom an Photoshop. Nach der Bearbeitung in Photoshop speichere ich die Fotos und die bearbeitete Version des Bildes sollte in Lightroom sichtbar sein. Jupp. Leider ist das aber nur in rund 50% der Vorgänge der Fall. Oftmals sehe ich in Lightroom zwar, dass es jetzt eine zweite Version des Bildes in einem Stapel gibt, aber ich komme nicht an das Bild heran. Erst mit dem Beenden und Neustarten von Lightroom komme ich an das Bild wieder ran. Kennt ihr das Problem? Viele Grüße im Voraus und macht bitte noch ganz lange weiter. Gruß, Peter. Ich kenne das Problem dann, wenn du in Lightroom gerade einen Filter eingestellt hast. Denn wenn Lightroom diese Kopie erzeugt für Photoshop, werden nicht alle Dateiattribute übernommen. Also mit Dateiattribute meine ich jetzt Bewertungen, also Sterne. Und ich kann sein, dass die Sterne übernommen werden, aber die Flagge nicht. Also wenn man irgendwie sagt, ich will nur die Pics sehen, dann ist dann plötzlich hinterher das bearbeitete Bild nicht da, weil das hat die Flagge nicht gekriegt. Das ist ein Problem, was ich kenne. Und wenn du Lightroom neu startest, ist per Default erstmal der Filter aus. Und dann sieht man es halt wieder. Also das ist das eine Problem, was ich kenne. Und das andere Problem ist, wenn du dich in einer Sammlung befindest. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie da die Zusammenhänge waren, das in den Smart Collections passiert oder auch in den normalen Collections. Jedenfalls habe ich da auch schon den Fall gehabt, dass die Kopie dann eben nicht in die Sammlung aufgenommen wird, sondern die dann irgendwo neu angelegt in der Bibliothek rumgeistert. Und dann wundert man sich auch, wo das ist. Das sind so die zwei Fälle, die ich immer mal wieder habe. Kennst du das Phänomen?
Ich habe nicht richtig zugehört. Ich war gerade in Slack und hab da
Chris versucht, hat nicht zugehört. Der hat keine Probleme. Carlson.
Ich habe überhaupt keine Probleme.
Carlson.
Tauschen wir?
Also E-Mails bitte direkt an chris@happyshooting.de. Oder Dev0 geht auch. Carlson vom Dach fragt: Tachchen, habt ihr schon das neueste Lightroom-Update aufgespielt? Die Bildbetrachtung ist nach meinem Eindruck wesentlich beschleunigt worden. Wie ist euer Eindruck? Immer weiter so, 3, 2, 1. Ich habe es noch nicht eingespielt. Du hast es schon gemacht, ne?
Das Lightroom?
Mhm.
Ja.
Das aktuelle Update. Also ist dir irgendwie schneller vorgekommen?
Auf dem Laptop habe ich es gemacht, das während dem Klostergeister-Workshop.
Mutig.
Naja, da hätte ich zur Not noch paar andere Leute mit Lightroom gefunden. Und ich kann natürlich jetzt über die Geschwindigkeit gar keine Aussage machen, weil da habe ich nur einen sehr ganz kleinen Katalog mit irgendwie nur ein paar Hände von Bildern drin. Und deshalb wage ich da keine Aussage drüber. Ich sag mal so, es hat sich gefühlt schneller angefühlt, aber das heißt gar nichts. Das ist keine Aussage, das ist, nee. Ansonsten ist irgendwie alles, was ich bis dahin jetzt verwendet habe, wobei ich keinen umfassenden Test gemacht habe, es lief alles, es hat alles funktioniert. Ich habe es jetzt allerdings hier auf dem Desktop noch nicht drauf geworfen. Vielleicht sollte ich das nachher mal machen.
Ja, also ich kann es nochmal ausprobieren. Ich finde es generell, ist die Version 6 halt schneller geworden, also damit kann man wieder einigermaßen arbeiten. Ja. Ich werde mal überlegen, ob ich die Woche noch ein Update machen will. Ich habe am Wochenende noch einen Workshop in Köln und da brauche ich ein funktionierendes Gerät. Also wahrscheinlich zögere ich das noch ein bisschen hinaus. Ist mir sonst zu heikel. Ja, das war's auf Facebook.
Dann sind wir, was die
sind wir durch.
Show angeht, durch, oder? Haben wir noch was?
Wir hätten dann eine neue Aufgabe zu vergeben.
Da könnte
uns mal der Slack und der Chat bei helfen, ob euch etwas einfällt, was wir benutzen können. Ich kann so lange schon... Oh, das war hell. Ich kann so lange schon mal... draußen geht das Licht immer an und aus.
Berühmte letzte Worte. Oh, das war hell.
Es grummelt hier etwas. Die Aufgabe wird laufen vom 16.06. bis zum 30.06.2016. Und alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Thema und ein Tag.
Ein Tag.
Was hat denn so der Chat für Aufgabenideen, so die vielleicht auch passend zum Thema sind oder auch völlig was anderes sind? Was können wir denn da mal Schönes machen? Wir warten mal kurz ab, sonst denken wir uns selbst was aus. Ist ja nicht so, dass wir keine Ideen hätten. Zu Slack würde mir ja auch das ein oder andere einfallen.
Also ich habe jetzt auf jeden Fall mal hier die alte Aufgabenseite auf, wo alle Kalligraf. Aufgaben seit Kalligraf, Anfang...
Das finde ich ja lustig.
Kalligraf, wie willst du das umsetzen?
Ja, nun komm. Da fallen mir alleine schon drei Ideen ein. Halt aber auf.
Echt?
Ja.
Naja, dann...
Kalligraf.
Machen wir das halt.
Sollen wir Kalligraf machen?
Machen wir mal.
Ich finde das eigentlich schön, oder?
Mhm.
Wenn kein Gegenvorschlag kommt?
Na dann.
Kann man doch kreativ umsetzen. Machen wir
Na
das.
Na dann.
Also, die Aufgabe heißt Kalligraf. Macht ein neues Foto im Zeitraum 16.06. bis 30.06.2016, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt das Tag HS Kalligraf. Also jetzt müssen wir noch sagen, wie wir es schreiben wollen, ne?
Graf Kalli, ne?
Graf Kalli. Mit F am Ende? Nee, Kalligraf wird mit PH geschrieben, ne?
Das Duden Kalligraphie mit PH. Kann man aber wahrscheinlich nach neuer Rechtschreibung, ja, das darf man so oder so machen.
Wollen wir es dann dem Andreas zuliebe mit PH, komm. HS Kalligraf mit PH. Steht auch auf der Happy Shooting Seite oben rechts, gibt es einen Link, der heißt, glaube ich, weiß ich nicht, wie er heißt, Community. Jedenfalls findet ihr darunter die Aufgaben. Geht mal durchs Menü auf happyshooting.de zu den Aufgaben und da stehen die dann. Drinne, HS Kalligraf. Ich freue mich
Yay.
Drauf. Juhu.
Ja, dann.
So, jetzt haben wir noch ein Geräuschrätsel aufzulösen. Das kam vom Carsten und klingt so. Jupp. Und Carsten schreibt dazu: Hallo Boris und Chris, ich habe mal ein Geräuschrätsel aufgenommen von meiner alten Vogtländer Besser, Klappfalter. Man hört das Aufklappen, Auslösen einer 50stel Sekunde und eine Sekunde dann das Zuklappen. Es handelt sich um eine Vogtländer Besser von circa 1935, Rollfilmkamera, Format 6x9. Hier ein Link zu Wikipedia. Gruß Carsten. Ich habe so eine auch hier stehen. Voll cool, das Teil.
Besser ist klasse.
Macht wunderschön.
Macht Spaß.
Ich glaube, 2017 zu den Klostergeistern bringe ich dann die analogen auch mit. Denn
ja, ich baue ja schwer darauf, dass bis dahin dann die Leute alle ihre Intrepid haben und dann können wir vielleicht eine Großformatgruppe aufmachen.
Ja, das wäre natürlich cool. Ja.
Schauen wir mal. Jetzt sind wir aber durch für diese Sendung 461.
Absolut.
Ihr findet uns auf happyshooting.de mit allen Shownotes, übrigens auch direkt in eurem Podcatcher. Dank der unglaublich tollen Shownoter-Künste von, Moment, das muss ich nochmal aufmachen, wen hatten wir das dann dabei? Den Alexander, den Dieter, den Kai, den Sebastian und den Ralf, glaube ich, auch noch kurz. Oder den Peter, nee, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall eine ganze Menge und wir bedanken uns, dass ihr so toll hier mit macht und das zu dem macht, was es ist. Und wir sehen uns wieder nächste Woche.
3, 2, 1. Lift off!
Gut.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.